Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Nach Full Metal Jacket und A Clockwork Orange nun die nächste Besprechung eines Werkes von Stanley Kubrick, Barry Lyndon.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo meine lieben Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Lukas.
Hallo Lukas, hallo liebe Zuhörer zu unserer nächsten Folge. Lukas, du hast schon Luft geholt, bitte.
Ja, ja vielen Dank für den Vortritt. Ja. Wir besprechen heute den dritten Film von Stanley Kubrick. Also damit ist nicht gemeint sein dritter Film, sondern der dritte Film, den wir besprechen in dieser Reihe. Denn das geht ja schon durchaus ein bisschen durcheinander, die Reihenfolge, in der wir sie besprechen. Ne? Full Metal Jacket war erst ein sehr, sehr später Film, kann man sagen. Sein vorletzter.
Stimmt.
Ne? Sein vorletzter. Ja. A Clockwork Orange war so ein bisschen, man könnte sagen, vielleicht Stanley Kubrick auf seinem Höhepunkt oder auf der Höhe, so 70er Jahre, Ende der 60er vielleicht. Und jetzt haben wir mit Barry Lyndon eigentlich den nächsten Film nach A Clockwork Orange direkt. Also wir gehen schon ein bisschen chronologisch vor, langsam, kann man sagen. Genau, Barry Lyndon ist das Thema der heutigen Folge. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Kannte den Film, wie bei den letzten beiden Filmen eigentlich auch schon, erst durch unseren Podcast bin ich wieder mal auf den Film gekommen. Das wird auch, glaube ich, für die nächsten Folgen so bleiben, bin ich mir fast sicher. Und ja, genau, ich denke mal, wir quatschen heute so ein bisschen drüber, erzählen erstmal ein bisschen was über unsere Seheindrücke, dann werden wir vielleicht auf das Optische zu sprechen kommen, auf die Ästhetik von Barry Lyndon. Hm. Und dann zum Schluss schauen wir nochmal, was so zwischen den Zeilen geschrieben steht.
Ja, also du hast Barry Lyndon zum ersten Mal jetzt in deinem Leben gesehen. Mir geht das nämlich genauso tatsächlich.
Ach ja, stimmt. Ja.
Das ist einer der wenigen Kubrick-Filme, die ich auch noch nicht gesehen habe. Wir hatten ja vor ein paar Folgen zu Full Metal Jacket unseren lieben Freund Tom Walter da, Der uns im Prinzip den Tipp gegeben hat, ey, Barry Lyndon, der ist so wenig besprochen eigentlich im öffentlichen Diskurs. Er fällt immer so ein bisschen ab angesichts solcher Werke wie 2001, A Clockwork Orange oder auch Dr. Strangelove, ja, wobei der auch gar nicht mal so. Aber auf jeden Fall, diese beiden sind immer so ein bisschen im Vordergrund. Vielleicht auch Shining, kann man sagen, auch durch diese grandiose Performance von Jack Nicholson. Aber Barry Lyndon fällt immer so ein bisschen ab. Ist er bei dir, da du ihn jetzt gesehen hast, auch so ein bisschen abgefallen?
Nee, also ich kann mich da der Meinung anschließen oder der Auffassung derer, die den Film gesehen haben und die den Film auch rezensiert oder kritisiert haben, dass das zu Unrecht ein sehr, sehr unterschätzter und sehr, sehr guter Film ist, der vielleicht auch seiner Zeit voraus war, wie man das so schön sagt. Ich glaube, gerade in den 70ern so einen Film rauszuhauen, da gehören schon Eier dazu, wenn man das mal so sagen darf. Wenn man jetzt so irgendwie überschaut, zwischen welchem Film Barry Lyndon da noch so erschienen ist, geht das doch in eine ganz andere Richtung. Und ich war positiv überrascht. Wie gesagt, ich kannte den Film bis vor einer Woche gar nicht. Du ja auch nicht. Also das ist ja eines der wenigen Male, dass du einen Film nicht vor mir oder dass du einen Film nicht kennst, den ich auch nicht kenne.
Ja.
Das ist, glaube ich, das erste Mal. Oder hast du einen Film, den wir bisher besprochen haben, zum ersten Mal gesehen für den Podcast?
Zum ersten Mal gesehen für den Podcast fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein, nee.
Ja.
Na gut, 1917, ne? Aber das ist in der ersten Folge, okay, klar. Genau. Aber den, das war ja damals auch ein aktueller Kinofilm.
Genau.
Leider bis jetzt der einzige aktuelle Kinofilm, den wir besprochen haben, auch aufgrund der aktuellen Situation. Mhm. Aber vielleicht gibt's ja noch die Chance. Man muss dazu wissen, kleine Anekdote. Wir hatten ursprünglich vor, das Jahr 2020 mit Dune im Kino zu enden. Mit einer Besprechung zu Dune, Denis Villeneuves neuem Film. Das hat sich ja jetzt zerschlagen, weil der Film ja, glaube ich, auch auf Herbst nächsten Jahres irgendwie verschoben wurde. Ne?
Ja.
Von daher könnt ihr das erstmal vergessen. Aber wir können ehrlich dazu hinzugucken.
Ja. Aber zum Glück, es gibt dann halt immer so ein weinendes und lachendes Auge. Es gibt das weinende Auge natürlich im Kino, lief die letzten Wochen und Monate sehr, sehr wenig. Und das, was aktuell läuft, spricht mich auch nicht so groß an. Und das lachende Auge, es gibt so viele geile Filme, die gedreht wurden in den letzten, sage ich mal, 100 Jahren. Da findet man mehr als genug, um sich irgendwie die Zeit mit Filmen zu vertreiben. Und deswegen, ja, ist es vielleicht auch der Grund, warum jetzt eher wenig Kinofilme bei uns bisher Einfluss gefunden haben in dem Podcast. Genau, aber zurück zu Barry Lyndon.
Ja.
Ich habe den Film sogar, wie du auch schon, zweimal gesehen in den letzten paar Tagen. Und war wirklich ziemlich angetan. Also ich finde, der Film gewinnt auch wieder, ähnlich wie A Clockwork Orange, den ich gerne schon viel früher das erste Mal gesehen hätte, gewinnt auch mit jeder neuen Sichtung, denke ich mal. Also jetzt von der ersten zur zweiten Sichtung erschloss ich mir auch vielleicht mit einem anderen Vorwissen, erschlossen sich mir schon ja, in Teilen, also gerade was die Ästhetik anbetrifft und die Figurenentwicklung, erschloss ich mir schon einiges mehr. Und man konnte sich so abseits der Handlung auf ganz andere Sachen konzentrieren, die natürlich bei dem Film dann umso mehr Wirkung erzielen, weil, ja, sag ich mal, dieses ästhetische Element des Films ja der Kernpunkt oder die Kernaussage oder das Kernmotiv Stanley Kubricks bei der Produktion des Films waren, der ja einen unfassbaren Aufwand betrieben hat, um diesen Film zu produzieren. Und gerade das, wenn man jetzt den Vergleich vielleicht zu einem Gemälde zieht, gewinnt der Film ebenso wie die Betrachtung eines Gemäldes mit der Zeit. Also umso mehr man sich auf das Gemälde einlässt, umso mehr man sich auf den Film einlässt, umso mehr ja, fasst man auf, kann man verarbeiten und kann man vielleicht, sage ich mal, einordnen. Dieser erste Blick ist schon sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, das ist so ein ja, profunder Film, der dann durchaus häufiger gesehen werden kann und den ich mir auch häufiger trotz der langen Lauflänge, ich glaube, auf Blu-ray läuft da 185 Minuten, also über 3 Stunden.
Ja.
Trotz der langen Lauflänge war das dann doch recht kurzweilig, fand ich. Auch wenn es einen, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, einen Erzähler gibt, der im Prinzip jegliche Spannung durch dieses Foreshadowing wegnimmt, was passieren wird. Das hatte mich aber, ich weiß nicht, warum es mich nicht gestört hatte, vielleicht, weil es das sonst nicht gibt, weil sonst immer nichts im Vorhinein verraten wird und auf die Spannung, auf der Spannung alles aufbaut. Vielleicht, weil das gerade hier nicht gemacht wurde, da hier die Spannung vorweggenommen wird. Aber der Prozess, wie es dann letztendlich zu dem Ergebnis kommt, was man schon weiß, war dann trotzdem ganz interessant. Also könnte ich mir jetzt auch wieder angucken, wäre mit Sicherheit wieder sehr, sehr sehenswert. Das hatte mich gar nicht mal so gestört. Und ich muss sagen, das könnte vielleicht auch das erste Mal bei Lukas der Fall sein, dass es etwas kontroverser wird in unserer Diskussion. Bisher wurde es schon zweimal, glaube ich, kontrovers, aber nicht im Podcast.
Meistens ach so, dann, ja. Im WhatsApp-Chat.
Ja, da werden die balkenlangen Texte hin und her geschickt und hier im Podcast sind wir da immer sehr lieb zueinander. Aber ich glaube, ich habe da so eine kleine These oder so eine Auffassung, die glaube ich, missfallen wird. Aber erzähl du erst mal zu deiner Rezeption. So,
bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt und unter Strom. Ja, also ich werde jetzt auch erstmal ganz kurz was dazu erzählen. Zu meiner generellen Auffassung des Films oder erstmal so eine kleine, ja, vielleicht eine Bewertung, bevor wir wirklich zu einer Analyse vielleicht kommen. Also ich muss auch sagen, dass mich der Film relativ nicht unbedingt kalt erwischt hat. Ich war schon darauf vorbereitet, dass Kubrick in gewisser Weise, dass es vielleicht Kubricks oder einer von Kubricks künstlerischsten Filmen ist, wenn man das mal so sagen darf. Ne? Also es sind ja wirklich so diese perfekt durchkomponierten Bilder. Ich werde noch später ein bisschen auf die Kunstepoche im 18. Jahrhundert in England zu sprechen kommen, weil es da auch einzelne Bezüge gibt, die sich zum Film herstellen lassen, meiner Ansicht nach. Es war aber wirklich eine ästhetisch unglaublich schöne Erfahrung. Also ich würde von dem, was ich bisher so gesehen habe, von Kubrick sagen, dass es sein vielleicht schönster Film überhaupt ist. Ich habe sehr, sehr viele Momente und sehr, sehr viele Bilder gehabt, wo ich mir innerlich gedacht habe, heilige Scheiße, sieht das schon wieder geil aus. Also das geht beim ersten Shot direkt los, ne, wenn der Vater, du kommst ja dann zur Story noch ein bisschen, aber wo der Vater dann das Schießduell verliert, das fängt bei so anderen Einstellungen an, wie an die, wenn der Soldat oder wenn Barry Lyndon dann an diesem Lagerfeuer steht und rundherum schlafen die Soldaten und so. Es sieht einfach unfassbar schön aus. Es gibt auch historische Vorbilder durchaus dafür. Dafür gibt es dann, oder da werde ich dann noch drauf zu sprechen kommen, wie gesagt. Aber es war einfach eine ästhetisch so unglaublich runde Erfahrung und ja, hat mich dahingehend schon ziemlich beeindruckt. Ich würde auch sagen, also es gibt, natürlich ist Kubrick auch in gewisser Weise bekannt dafür, so perfekt komponierte Filme zu schaffen. Wir haben ja schon über A Clockwork Orange gesprochen und bei 2001 ist das in gewisser Weise auch so meiner Ansicht nach. Aber diese ästhetische Erfahrung, diese einzelnen Bilder dann auch in eine Geschichte zu verpacken und uns dann Bezüge zwischen Gemälden, wenn man so möchte, herzustellen. Das ist was mich sehr beeindruckt hat und ich, ja, ich freue mich auf die Diskussion. Ich würde sagen, es ist vielleicht auch immer so, wenn man einen Film neu gesehen hat, dass man den erstmal sehr hoch bewertet. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist bisher der schönste Kubrick-Film, den ich mir so vom geistigen Auge habe. Vielleicht müsste ich mir die anderen nochmal angucken, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich beim ersten Mal beim Schauen von Clockwork Orange direkt so weggeblasen war von den Bildern allein. Ja. Und das ist ja auch, das würde jetzt zu weit führen. Da kommen wir dann, ja, alles klar.
Wobei man da vielleicht nochmal anknüpfen könnte und sagen könnte, dass das vielleicht auch der Film ist, wo die optische Schönheit oder diese Ästhetik am meisten im Mittelpunkt steht. Und vielleicht gerade deswegen, also vielleicht war es gar nicht Kubrick Absicht in A Clockwork Orange oder Full Metal Jacket, auch einen sehr, sehr schönen Film zu machen, sondern nur in Barry Lyndon. Und deswegen, also nur, damit es da jetzt kein Missverständnis gibt, also Stanley Kubrick hat Barry Lyndon absichtlich so schön gedreht und die anderen Filme vielleicht absichtlich nicht so schön.
Also, okay. Das ist eine steile These.
Aber wir werden sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Gerade du mit deinem Hintergrund als Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler.
Ich will jetzt nicht zu hoch hängen. Student der Kunstgeschichte.
Aber, ja, nee, doch. Genau, da bin ich wirklich gespannt drauf. Aber soll ich erst mal kurz für die Leute, die den Film vielleicht noch nicht kennen und gerne erst mal wissen würden, worum es da eigentlich so grob geht, wirklich nur ganz grob, würde ich mal kurz die Handlung auf ein paar Sätze runterbrechen. Ich habe mir ein kleines Skript vorbereitet, zum ersten Mal bei Lukas, damit das alles mal so ein bisschen kurz und bündig von der Hand geht. Und dann schauen wir einfach mal, ob das klappt. Ich lese das jetzt einfach mal vor.
Ich bin sehr gespannt. Wir hören dir alle zu.
Alles klar. Okay. Moment, ich trinke noch einen Schluck.
Das sieht aus wie in so einer Vorlesung gerade. So. Oder wenn so ein Autor ein neues Buch vorstellt.
Also. So, Ruhe bitte.
Ja, bitte. Entschuldigung.
Barry Lyndon, der zu Anfang noch den Namen Redmond Barry trägt, wird als heißsporniger und gut aussehender Jüngling aus dem Schoße seiner Heimat Irland vertrieben. Mit nichts weiter als die Kleidung an seinem Körper beginnt für Redmond Barry eine Berg- und Talfahrt durch die gesellschaftlichen Porträts jener Zeit, welche Blut, Tränen und Opfer fordern.
Sehr, sehr großartig. Sehr, sehr schön. Sehr kurz und bündig. Ja, super. Absolut fantastisch.
Also ich hoffe, das gibt vielleicht mal so einen kleinen Einblick. Natürlich hätte man jetzt einen über 3-stündigen Film noch näher ziselieren können, aber ich denke mal, damit bekommt man erst schon mal so eine Idee, dass es eine Figur Redmond Barry gibt, die auf eine Reise geschickt wird, auf eine, ja, wirklich Berg- und Talfahrt trifft es eigentlich schon ganz gut.
Ja.
Wird sich sicherlich noch erschließen, dieser figurative Ausdruck. Aber genau, soweit erstmal zur Handlung.
Wir können das ja eventuell noch so ein kleines bisschen präzisieren.
Ja, eventuell. Sehr gerne.
Also im Sinne von, also wir haben halt am Anfang diesen Redmond Barry, ne? Der ja erst einmal um die Gunst einer Dame buhlt. Ja, diese Nora, seine Cousine.
Genau, ist seine Cousine.
Genau, ja, seine Cousine war das. Allerdings enttäuscht wird dahingehend, dass sie von einem, oder sich in einen Hauptmann scheinbar verliebt. Ja, also sich ihm zumindest abwendet. Ne? Und die Familie bekommt dann auch ganz, ganz viel Geld für diese Heirat und so.
Ja.
Ne? Es hat sehr viel mit finanziellen, ökonomischen Vorteilen und so zu tun. Und Barry fordert diesen Mann dann zum Duell heraus und glaubt, ihn zu erschießen. Allerdings muss er feststellen, dass die Kugeln ja präpariert waren. Ne? Er muss daraufhin ins Exil flüchten und begibt sich dann im Prinzip auf eine Reise, Ja, durch England, dann teilweise auch durch Deutschland, ne? Er wird in den Krieg eingezogen, ne? Wechselt zwischendurch immer mal die Seiten, also von der englischen Armee wird er dann
zur preußischen,
ja. Genau. Und kann dort aber dann entkommen und schafft es im Prinzip in so einer Art, ja, höheren Stand aufzusteigen, auch durch eine Heirat mit Lady Lyndon, lustigerweise, woher er dann auch seinen neuen Namen, Barry Lyndon.
Also eigentlich Redmond Barry Lyndon. Also eigentlich beinhaltet der Titel ja nur die zwei
Nachnamen. Genau. Mhm.
Genau.
Ja. Das können wir durchaus gerne noch zu sprechen kommen. Ja. Und so, gerade an Erleuchtung.
Ja,
also. Das sind ja eigentlich nur Nachnamen. Ja, und viel mehr wollen wir jetzt erstmal, glaube ich, gar nicht verraten. Aber wir können erstmal vielleicht so grob erzählen oder erstmal diese Zeit einordnen, in der Barry Lyndon spielt. Das ist nämlich das England des 18. Jahrhunderts. Und können dort direkt mal Bezüge herstellen zur Ästhetik vielleicht des Films dann auch. Denn das 18. Jahrhundert in England war größtenteils von der Aufklärung geprägt. Ja, also es fallen dann so Namen ein wie Newton, wie John Locke, die dann im Prinzip theoretische Hintergründe eben geliefert haben, um sozusagen die Aufklärung in England voranzutreiben. Man muss dazu wissen, dass das eines der fortschrittlichsten Länder überhaupt war, was den Gang oder diesen Weg der Aufklärung im Prinzip gegangen ist. Ja, also wir verbinden ja heute mit der Aufklärung oftmals so die Französische Revolution. In England ging das allerdings viel früher los schon. Also das war, also man muss dazu wissen, das war im Prinzip Ende des 17. Jahrhunderts ging das schon los mit der konstitutionellen Monarchie. Ja, also im Prinzip so diese Staatsform, die Großbritannien heute auch hat, ne, also mit einem Parlament und so, ne, und es hat sich dann das erste bürgerliche Parlament auch in Europa gegründet und immer mehr setzte sich dann der Gedanke von der Aufklärung durch, ja, also dass die Menschen im Prinzip gleich sind, ne, also zumindest ideell, ne, also es war noch relativ eingeschränkt, also es gab jetzt nicht, es war jetzt nicht so diese Idee, dass man im Prinzip, wenn man ein armer Schlucker war, dass man es dann bis in den Hochadel schaffen konnte. Ja. Aber die Idee war, dass man es innerhalb seiner Klasse, wenn man so möchte, nach oben schaffen kann, ne? Und im Prinzip sich nach oben arbeiten, bis zum Bürgermeister von irgendeiner Stadt oder so. Ne? Das war die Idee. Allerdings nicht über die Klassen hinweg, das ist ganz, ganz wichtig. Aber da bildeten sich im Prinzip so diese ersten Ideen von einer gewissen Gleichheit der Menschen und der Bürger dann in Europa auch heraus. Und eben die Demokratie erfuhr dort einen sehr, sehr großen Schub. Und das spiegelt sich witzigerweise, oder eigentlich nicht witzigerweise, sondern passenderweise, auch in der Kunst der damaligen Zeit vor. Also ich dachte da an Künstler wie John Constable, die zum Beispiel in Großbritannien, oder in England, Großbritannien war es ja damals noch nicht, die in England dann Bilder schufen von Landschaften, in denen auf einmal auch der kleine Bauer zu sehen war. Ne? Er war immer noch relativ klein zu sehen. Es gab noch keine großen Porträts oder so von armen Menschen oder so. Ne? Aber er fand zumindest innerhalb der Kunstrezeption in England ein gewisses Gehör, ja, oder wurde gesehen. Zugleich gab es dann auch Leute wie William Hogarth, der sehr, sehr bekannt dafür war, dass er auch den Adel in einer gewissen Art und Weise satirisch bearbeitete. Ja, also beispielsweise irgendwelche Streitszenen aus diesen eher edlen Etablissements, in denen sich eben reichere Menschen aus einem höheren Stand eben bewegen und so. Das auf jeden Fall. Und Historienmalerei, Porträtmalerei war ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch Thomas Gainsborough, der sehr bekannt dafür war, dass er Menschen, zwar immer noch größtenteils Adlige und Menschen aus einem höheren Stand, aber Menschen auch in die Natur einwob. Das heißt, die Natur hatte auf einmal einen sehr, sehr viel höheren Stellenwert in den Porträts der damaligen Zeit. Und das ist eine Sache, die, ich weiß es aus dem letzten Semester, weil ich da eine Vorlesung zur französischen Malerei des 19. Jahrhunderts gehabt habe. Im 19. Jahrhundert in Frankreich kam das nämlich dort an, sozusagen. Ne? Also das, was wir in England da schon hatten, war im Prinzip sowas wie die Vorbereitung für das, was in Frankreich dann im 19. Jahrhundert passierte. Da hatten wir nämlich auch diese Malereien von Bauern auf einmal. Und das wurde auch zum Teil sehr, sehr provokativ gemacht. Ne? Es gab dann diese Salons, wo man im Prinzip in der Stadt wie so Ausstellungen besuchte und diese Porträts an der Wand sah. Und man hat das durchaus kritisch behandelt, denn man hat zum Beispiel Bauern da auf dem Feld gemalt, die sich mit dem Rücken zu den Rezipienten der Bilder drehten. Ja, also sie wurden von hinten gezeigt, die sich abwendeten vom Stadt-Establishment, wenn man so möchte. Ja? Mhm. Das gab es jetzt, habe ich zumindest jetzt kein Bild gefunden, in England nicht in dieser Drastigkeit, aber der Bauer, der einfache Mensch vom Land, fand auf jeden Fall viel, viel größeres Interesse. Und das ist ganz interessant, weil, und jetzt können wir gerne in die, ja, du hast eine...
Wurden die Bauern dann auch so klein dargestellt?
Ja.
Und mit dem Rücken zum Rezipienten?
Auch mit dem Rücken zum Rezipienten. Okay. Ach so, in Frankreich.
Ja,
in Frankreich waren die auch teilweise sehr groß.
Ach so,
da aber mit dem Rücken durchaus,
okay,
ja.
Okay, alles klar.
Genau, gibt es dann Géricault und solche, solche Maler, genau, die das dann gemacht haben. Mhm. Genau, und jetzt können wir im Prinzip direkt die Brücke zu Barry Lyndon schlagen, denn dort finden wir das, wenn wir uns jetzt die erste Hälfte des Films ansehen, meiner Ansicht nach in einer gewissen Weise auch so. Ja, wir haben Barry Lyndon, der aus gewissen, nicht ganz armen Verhältnissen kommt, aber aus ärmeren Verhältnissen, ja, und sich auch in Kreisen bewegt mit anderen, vielleicht ärmlicheren Verhältnissen, ja, also seine Cousine beispielsweise, möchte ja, oder die Familie der Cousine möchte ja, dass sie diesen Hauptmann heiratet, damit überhaupt auch Geld in die Familie reinkommt. Ja, es ist ja da die Rede von 1500, die Währung,
ja, was auch immer,
die dann jährlich eben reinkommen. Genau, und diese Ästhetik findet sich da meiner Meinung nach auch. Ja, also wir haben sehr, sehr große, weitwinklige Aufnahmen, ja, viele Totalen. Und die Menschen sind sehr, sehr oft sehr, sehr klein dargestellt, exemplarisch beispielsweise auch im ersten Shot. Du möchtest.
Ja, ich habe gerade gefragt, im ersten Shot ist das jetzt nicht der Fall. Ich möchte dir jetzt nichts vorweggreifen in den Ausführungen. Aber du hast schon richtig festgestellt, dass es diese großen Totalaufnahmen gibt von Landschaften, in denen irgendwas passiert. In eigentlich in allen Bereichen. Also ich kenne das noch aus dem Kunstunterricht, dass es im Vorder-, Mittel- und Hintergrund gibt. Und wenn man das bei diesen Bildern mal so durchdekliniert, es lässt sich eigentlich in jeder oder in jedem dieser drei, nenne ich es mal Quadranten, lässt sich ja dann schon irgendwo so eine kleine Störung sehen, die irgendwie Leben ins Bild bringt. Also nichts ist quasi... also ich habe ja jetzt ein Bild im Kopf, als Barry Lyndon relativ am Anfang Holz hackt.
Ja.
Im Vordergrund hackt er Holz.
Mhm.
Das ist wieder dieser Zoom auf diesen Holzblock. Dann zoomt, sage ich mal, die Kamera raus. Das kann man sich ja wirklich als Zoom vorstellen, nicht als Kamerafahrt. Dann sieht man dieses ganze... Links das Haus, in der Mitte, sage ich mal, relativ gut hell ausgeleuchtet, von der Sonne beschienen. Ausgeleuchtet ist vielleicht der falsche Begriff, weil der Film ja nur mit natürlichen Lichtquellen gedreht wurde.
Naja, so ganz stimmt das nicht, aber ja, es ist schon gewollt. Ja, also
ja. Zumindest sollte es so aussehen.
Genau, ja,
ja.
Das können wir, darauf können wir uns einigen.
Genau, und dann sieht man Barry Lyndon oder da noch zu der Zeit Redmond Barry im Vordergrund Holz hacken und im Hintergrund... Oder sage ich mal, im Mittelgrund sind Hühner und im Hintergrund sind noch mehr Hühner.
Mhm.
Also überall entsteht so eine Raumtiefe und bestehen auch Verwandtschaften, sei es jetzt durch irgendwelche Objekte, die sich durch diese drei Quadranten ziehen oder durch irgendwelche Lebewesen oder durch Bäume oder durch Straßen oder durch andere Objekte. Also es wirkt, natürlich ist es ein Film, es wirkt, also es sieht nicht nur lebendig aus, also es wirkt auch so, es ist überall wie so ein Faltenwurf. Also eigentlich kann es total zufällig sein, aber es ist, wirkt alles so arrangiert und alles so perfekt abgestimmt und so mit einem Auge für den Betrachter, dass der Zufall es, sage ich mal, nicht besser darstellen könnte. Also es wirkt nichts nur um der Kunst willen dargestellt.
Mhm.
Was ich vielleicht Clockwork Orange ankreiden möchte, wobei man das natürlich auch nicht als Malus auslegen darf, aber das fand ich in Barry Lyndon sehr, sehr schön, dass Kunst oder dass so eine artifizielle Darstellungsweise nicht zum Selbstzweck verkommt, sondern immer noch in seinem natürlichen Ausmaß und in seiner natürlichen Umgebung bestehen bleibt oder bestehen darf und nicht wegrationalisiert wird aus irgendwelchen anderen Gründen.
Hm. Das ist sehr, sehr schön, dass du gerade diesen Shot auch ansprichst, weil ich würde da recht geben auf jeden Fall. Das ist aber lustigerweise auch in der Kunst der damaligen Zeit, oder nicht, also nicht von den 70ern, ne, sondern von aus dem 18. Jahrhundert, auch schon sehr, sehr stark so, dass man innerhalb dieser Bilder, in denen man auch einfache Leute dargestellt hat, eigentlich in allen Bildern oder in vielen Bildern, es schon so angestrebt hat, dass man sehr, sehr viele verschiedene Schauwerte innerhalb der Bilder platziert. Also sehr, sehr viele Punkte, auf denen sich das Auge des Betrachters richten kann. Ja? Ja. Also man fängt vielleicht, Kubrick lenkt das ja auch sehr, sehr geschickt mit diesem Zoom, es fängt natürlich beim Holzpflock und bei Barry, bei Redmond Barry an, ne? Der dann das Holz schlägt. Aber je weiter er rauszoomt, desto mehr Objekte kommen im Prinzip rein. Ne? Und desto mehr kann der Blick des Zuschauers sozusagen wandern. Ja? Und man erblickt dann auch, es ist dann auch in diesen Gemälden so, dass man dann, also in den tatsächlichen Gemälden, dass man tatsächlich im Hintergrund dann noch irgendeine Festung oder sowas erblickt. Ne? Ja. Und dann noch vielleicht was dann im Endeffekt wiederum eine eindeutige Zuordnung des Ortes durchaus auch bilden kann. Mhm. Ne? Mhm. Genau, und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich finde es aber ganz cool, dass du das auch gesagt hast, mit, dass es immer irgendwie eine Form von Leben in diesen Bildern gibt. Denn das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der Stanley Kubrick wahrscheinlich sehr wichtig war. Also ich glaube, dass es in diesen Bildern dann doch, auch wenn es viele Landschaftsmalereien sind oder Landschaftsaufnahmen, ich fange schon damit Malereien zu sprechen im Dings, ne? Bei Kubrick, dass diese Aufnahmen immer trotzdem den Menschen in den Vordergrund stellen. Mir ist das aufgefallen, ganz besonders bei einem Shot, bei dem Barry Lyndon durch so eine Landschaft reitet und direkt in dem Moment, wenn der Hintern des Pferdes das Bild zu verlassen droht, blendet die Kamera auf einmal ab. Es gibt einen Schnitt und das nächste Bild. Also es wird nie nur eine reine Landschaft einfach gezeigt.
Ja.
Ne? Es gibt vielleicht auch irgendwie mal in der zweiten Hälfte des Films ist das dann öfters so, dass man diesen See dann hat und man sieht das Schloss im Hintergrund. Ne? Aber der Mensch ist immer irgendwie gegenwärtig. Ja.
Ja.
Er steht immer in irgendeiner Form dann im Vordergrund.
Wobei man das natürlich vielleicht so auch als kurzes Stimmungsbild interpretieren kann. Natürlich sorgen dann auch für die Stimmung die Figuren, aber wenn man da so diese nebelverhangenen Weiher sieht, wo im Hintergrund dann irgendwie so ein Nebelschwaden hängendes Schloss ist und dann vielleicht noch so etwas melancholische Musik spielt, dann weiß man erstmal, wo man ist. Mhm. Also man weiß, man ist wieder auf diesem Schloss anwesend, wo sich Barry Lyndon eingeheiratet hat. Und man kennt schon die Stimmung, alles ist so ein bisschen dunkel, alles ist so ein bisschen schwermütig, melancholisch. Aber du hast recht, die Naturaufnahmen sind auch nicht nur Naturaufnahmen, sondern die verfolgen ganz bestimmtes Ziel.
Trotzdem sind sie immer in einer gewissen Art und Weise auch doch im Vordergrund. Also einfach, weil das halt sehr, sehr schön aussieht, einfach durch diesen großen Winkel und durch die Anordnung, durch die Art und Weise, wie Kubrick sein Bild komponiert, wie er teilweise auch mit Rahmungen durch Bäume und so arbeitet und auch, wie das Wetter ist, wie diese Wolken sich auch dann so
so Schatten werfen.
Ja, genau, und auch so unmittelbar dann in das Bild einfügen. Ne? Und das erinnert dann wirklich an die Gemälde dieser Zeit.
Ja.
Und das ist interessant, weil in England im Jahrhundert davor, im 17. Jahrhundert, galt die englische Malerei als nicht besonders hochtrabend, kreativ und sowas. Ne? Man hat eigentlich eher so diese Einflüsse aus Italien, dann was dann noch ein, zwei Jahrhunderte vorher war mit Raphael und Michelangelo. Ja, man hat so diese niederländischen Maler wie Rembrandt oder Rubens oder Flämen in dem Fall, ne? Damit verarbeitet und hat das im Prinzip so ein bisschen mit verarbeitet, ja, auch in Form von der Porträtmalerei und der Historienmalerei und so weiter. Und dieses 18. Jahrhundert durch diesen Umsturz, der in der Gesellschaft herrschte, gab es dann in England eben auch eine ganz klare Entwicklung in der Kunstgeschichte, wo die englische Malerei dann in einer gewissen Weise auch Vorreiter war. Und das ist ganz interessant, weil Kubrick in diesem Film oder einen Film aus dieser Zeit erzählt, eigentlich mit den Mitteln der Malerei aus diesem Jahrhundert.
Mhm.
Und das macht im Prinzip auch diese hohe Kunstfertigkeit dieser Bilder aus. Ne? Und zwar in fast jedem Moment. Ne? Also man muss sich vorstellen, gerade die Niederländer waren da sehr, sehr lange Vorreiter. Wir kennen vielleicht noch aus der Buchmalerei, kennen wir diese sehr, sehr flachen Bilder, ja, wo die Figuren teilweise nur von der Seite zu sehen sind und so. Ja. Und dann kam aus den Niederlanden Jan van Eyck und hat dann auf einmal so eine Maria dreidimensional mit einer Perspektive dann in so eine, in eine Kirche gesetzt, ne? Und man dachte sich, boah, was ist denn das auf einmal, ne? Wie geil das aussieht. Das ist interessant und das war vorher eigentlich nur oder fand vorher eigentlich nur Verwendung für Sakralmalerei oder für Porträtmalerei und für, wenn man generell Adlige oder Menschen höheren Ranges irgendwie darstellen wollte. Und jetzt in England wurde diese Ästhetik eigentlich das erste Mal auf die einfachen Menschen vom Land übertragen. Hm. Und das ist schon interessant, dass Kubrick diese Ästhetik wählt für seinen Film. Ja. Hm. Der ja auch thematisch in einer gewissen Weise in diese Richtung geht, aber wir können ja zur Interpretation auch noch kommen.
Genau, was vielleicht interessant wäre oder wo ich gern wissen würde, ob du das auch so siehst, wenn es jetzt, sag ich mal, diese Gemälde oder diese Einstellungen gibt, in denen jetzt ein Pulk von Menschen auf dem Bild zu sehen ist. Beispielsweise
die Familien oder was zum Beispiel?
Beispielsweise oder? Das oder wenn sich Barry Lyndon bei der englischen Armee, sag ich mal, einträgt, da mit in diesen Reihen steht, in diesem Pulk, dann, oder in anderen Beispielen, dann werden die Hauptakteure des Bildes durch Licht hervorgehoben oder durch Kleidung. Zum Beispiel auch bei dieser, bei diesem Schaulaufen, bei dieser kleinen Parade, wo diese englische Armee vor diesen Bauern, Bauersleuten
am Anfang
hermarschiert, genau am Anfang, da steht Barry Lyndon auch umzingelt von Frauen mit Hüten, alle recht grau, weiß oder so pastellfarben gekleidet und Barry Lyndon hat, glaube ich, so ein dunkles Court-Outfit an. Ich weiß, auf jeden Fall ist es vom Kontrast her, hebt es sich auf jeden Fall von den anderen Menschen ab und gehörte das damals auch, also dass man nicht nur durch irgendwie Bildposition oder durch vielleicht verschiedene Zoom-Einstellungen oder Ausschnittgrößen Menschen hervorhob, sondern auch durch Farbe oder durch Licht, dass manche hell erleuchtet sind, dass manche dunkel sind, dass manche, sage ich mal, im Kontrast von ihrer Kleidungsfarbe her zu anderen Personen stehen. Oder war das einfach nur so Kubrick gewollt?
Das hat man, glaube ich, eher auf einer symbolischen Ebene gemacht, aber bei diesen einfacheren Leuten eher nicht. Also mir fällt das jetzt gerade ein, dass man diese farbliche Hervorhebung vor allem in der Sakralmalerei hatte, indem man beispielsweise Maria mal in einem blauen, mal in einem roten Gewand dargestellt hat. Aus einer Historien- oder Landschaftsmalerei ist mir das jetzt noch nicht untergekommen, auf jeden Fall. Mir ist es auch relativ selten überhaupt untergekommen, dass man ärmere Menschen oder Menschen von einem geringeren Stand wirklich ins Zentrum des Bildes gepackt hat. Also wirklich, also das, was ich gerade gemeint habe, ist eigentlich eher, dass man sie aus der Ferne eben betrachtet hat, ne? So wie man es im Film ja auch sehr, sehr oft hat. Allerdings hat man im Film ja wiederum auch diese Einstellung, in dem Barry oder andere Leute relativ nah gezeigt werden, ne?
Ja.
Und das hatte man relativ selten. Das hatte man beispielsweise bei Thomas Gainsborough in seinem Werk A Cottage Girl with Dog and Pitcher aus dem Jahre 1785, wo er halt ein einfaches, wenn man so möchte, Bauernmädchen zeigt, was einen Hund dabei hat. Und so eine Art Kanne oder so ein Behältnis, was sie mit sich rumschleppt. Und das ist relativ nah, ne? Also das ist wirklich so ein Gemälde, wo man, oder so ein Bild, besser gesagt, wo man so eine Figur tatsächlich mal von nahem sieht und eben nicht aus so einer großen Entfernung heraus, aus so einer größeren Perspektive.
Das würde ja eigentlich auch haarscharf in die Zeit passen. 1785, wenn Barry Lyndon, der Film, mit Beginn der Französischen Revolution 1789 endet, dann wäre 1785, daran kann man ja auch nur, sag ich mal, chronologisch sehen, dass da dann schon eine Verwandtschaft besteht.
Ja.
Krass.
Absolut, klar. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Mhm. Damit endet der Film ja auf jeden Fall. Ja, also es wird angedeutet zumindest.
Genau.
Ne? All are equal oder so.
Ja, ja, da, genau.
Ja.
Sehr gut.
Ja, wollen wir mal, also wir sind uns einig, dass dieser Film wunderschön ist, ja, das kann man
auf
vielleicht
jeden Fall. Schon ästhetisch sagen. Also ist ein bisschen schade, da ich nicht so kunstmalerisch oder kunsthistorisch bewandert bin, dass ich das nicht so gut fassen kann, dass es dass ich es vielleicht in Gänze verstehen kann, so wie es verstanden werden könnte. Also ich kann auf jeden Fall aufnehmen, dass es sehr schön aussieht, dass es arrangiert ist, dass da wirklich nichts dem Zufall überlassen wurde. Also manche Einstellungen, die wurden aufgrund einer Wolke oder aufgrund zu dunklem oder zu hellem Lichts fast hunderte Male gedreht. Dann gab es die Kamera mit dem Zoom und die Kamera mit der Einstellung, mit der Brennweite, und da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber ich hatte mir auf YouTube, gibt es ein relativ gutes Video zum Making-of von Barry Lyndon, und da wird das mal alles so ein bisschen erklärt. Unglaublich, also das kann man wie bei, sag ich mal, also fast einem Film gar nicht schätzen, wie viel Arbeit hinter vielleicht auch schlechten Filmen steckt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Film, ich schmeiße es jetzt einfach mal kurz rein, wie Terrifier sieht, der wirklich, sag ich mal, ein Low-Budget-Horrorfilm ist, der die trivialsten und primitivsten Horror-Erzählmuster und Figurenkonstellationen benutzt, die man eigentlich so finden kann, um diesen banalen 80s-Slasher da nochmal im Jahre 2019 oder 2020 auf die Leinwand zu bringen. Und selbst da hat sich ja jemand was bei gedacht, und da haben mindestens 20, 30, 40 Leute mitgearbeitet. Und hier bei Stanley Kubrick, einem Regisseur von einem ganz anderen Schnitt und Schlag, also Wahnsinn, was da, oder was man durch solche Making-ofs wieder mal mitbekommen kann, was da für eine Arbeit eigentlich dahinter steckt. Dafür sind die Einstellungen und die ganzen Bilder teilweise auch viel zu kurz. Also man kann sich auch gar nicht richtig satt sehen. Die Handlung geht schon voran, auch wenn der Film ein relativ langsames Erzähltempo anschlägt. Manche Einstellungen werden ausgedehnt gezeigt, auch mit mehreren Schnitten. Also der Film schneidet nicht schnell, aber er schneidet. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kamera in einer Position verharrt, sondern Szene für Szene wird erstmal das Gemälde aufgestellt oder gezeigt, um das dann irgendwie, sage ich mal, zum Leben zu erwecken und wiederum zum Film zu machen. Aber erstmal zeigt Stanley Kubrick das Gemälde, und dann könnte Stanley Kubrick quasi auch das visualisieren, was man so sich so in Assoziation bei dem Bild so denken könnte. So, was könnte jetzt in dem Bild so passieren? Da stehen zwei, duellieren sich, natürlich wird einer davon, also gemäß dem Fall, mindestens einer von den beiden trifft, dass da einer erschossen wird, sobald dieses kleine Handtuch fällt oder so. Also das ist wirklich schön anzusehen, aber man muss natürlich auch schon eine Bereitschaft mitbringen für Kunst. Also ich glaube, jemanden, der damit nicht so sozialisiert ist oder keinen Bezug zur Malerei hat, für den wird der Film, sag ich mal, nicht schwer erträglich werden, aber vielleicht ein Stück weit langweilig. Also ähnlich wie bei ebenso langsam erzählten Filmen wie The Witch zum Beispiel, der auch relativ langsam erzählt ist. Ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg.
Nee, ich habe den schon gesehen. Ganz gut.
Genau.
Von Robert Eggers, den Film meinst du?
Genau, den meine ich. Dort wird ja auch ein sehr, sehr langsames, sage ich mal, auch vielleicht zeitgemäßes Tempo angeschlagen, was vielleicht auch so zur Zeit passt. Alles war nicht so technologisiert, industrialisiert, alles ging noch ein bisschen langsamer, man fuhr mit der Kutsche, man ging zu Fuß, man war mit dem Pferd unterwegs. Alles hat so, sage ich mal, so ein langsameres Tempo gehabt in den ganzen gesellschaftlichen Prozessen. Und diese Pausierung oder dieses filmische Atmen, was auf jeden Fall langsamer ist als Filme, die man heute kennt, bekommt da nochmal so einen ganz anderen Ausdruck durch die Ästhetik. Dadurch, dass man vielleicht wie bei den herausgeschnittenen Szenen oder wie bei den Szenen der Pause von The Hateful Eight, im Kino wurde das, glaube ich, gezeigt, auf Netflix ist es, glaube ich, auch verfügbar, auf der Blu-ray leider nicht, zu The Hateful Eight. Es gibt in der Mitte des Films eine Pause, und dann werden, glaube ich, mit dieser Panavision Cam 20 oder 30 Minuten nur Landschaftsbilder gezeigt. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber das erinnert mich gerade so ein bisschen dran, dass man mal so, sage ich mal, jetzt so, ich benutze einfach mal das böse Wort, vom Pacing her drei Gänge zurückschaltet und auch, sei es jetzt im Jahr 1975, sagt, so, jetzt lassen wir uns mal Zeit, jetzt lassen wir mal die Bilder wirken und versuchen da unsere Figuren in ihren Geschichten irgendwie ja, erzählerisch mit einem relativ ja einfachen Narrativ irgendwie einzuführen und das Ganze mal so ein bisschen mit Leben zu erfüllen, so wie es die Geschichte, die ja auch auf einem Buch basiert,
ja,
ja, möchte.
Das ist ganz interessant, dass du ein Making-of erwähnt hast, weil wir können auch noch ein bisschen, zumindest ganz kurz, so ein bisschen über die Machart des Filmes dann nochmal sprechen, wie er gemacht wurde. Ne? Also er wurde mit diesen, ich glaube, von der NASA entwickelten Linsen gedreht, ja, um eben diese Innenaufnahmen vor allem zu machen. Ja? Also innen wurde ja größtenteils mit oder eigentlich ausschließlich mit realem Kerzenlicht gedreht, ne? Und um das alles zu erfassen und um diese Ausleuchtung sozusagen hinzubekommen. Und um das machen zu können, wurden halt diese Objektive oder diese Linsen benutzt. Interessanterweise denken viele, dass der Film ausschließlich mit realem Licht gedreht wurde. Das ist nicht so. Gerade bei den Innenaufnahmen tagsüber gibt es tatsächlich Scheinwerfer, die von außen durch die Fenster strahlen, um das noch ein bisschen heller darstellen.
Da gibt es auch, glaube ich, so eine kleine Panne.
Ja, es gibt eine kleine Panne, ja, das stimmt, ja. Also, um das mal kurz zu erklären, was Lukas meint, es ist in einer Millisekunde ein Scheinwerfer draußen zu sehen. Ja, es gab also einen kleinen Fehler, auch Stanley Kubrick fällt manchmal etwas nicht auf.
Ja, das verwundert mich gerade, ein Perfektionist sondersgleichen, der da einfach mal den Scheinwerfer, aber
man kriegt's eigentlich nicht.
Man möchte auch nicht zu perfekt sein. Also genau, vielleicht war das ja auch Stanley Kubricks Bestreben, ich bin nicht perfekt, aber das dürfen nur die wissen, die auch wirklich genau hinsehen. Ja.
Das Interessante nochmal an der Ästhetik von Barry Lyndon finde ich, dass diese Gemälde im 18. Jahrhundert, dass man ja eigentlich versucht hat, in einer gewissen Art und Weise immer realistischer zu werden. Ja, also dass man versucht hat, Menschen realistisch darzustellen, die Orte drin. Ne? Man hat dann auch eben, zwar schon viel früher, aber das war hier auch natürlich das Ziel, eine gewisse Perspektive reinzubringen, Dreidimensionalität reinzubringen und auch die Lichtverhältnisse relativ realistisch darzustellen, ja. Das konnte natürlich auch mit den Mitteln, die man damals hatte, und das ist auch heute noch nicht, erreichbar zu 100% eigentlich, ne. Und das, deswegen sehen diese Gemälde oftmals auch ein bisschen zu hell aus dann nochmal, um realistisch zu sein, ne, noch zu farblich. Und das ist eigentlich jetzt bei Barry Lyndon ein interessanter Ansatz, weil ich finde, dass diese Bilder nicht aussehen wie das, was man in der Realität vorfindet, sondern diese Bilder sehen eigentlich eher aus wie die Kunstwerke des 18. Jahrhunderts. Ja? Es geht also auch Kubrick gar nicht darum, Realität irgendwie abzubilden, sondern es geht darum, diese Kunstepoche in Film zu bannen. Und du hast dich gerade gemeldet, bevor ich weitermache.
Ja, das stimmt. Vielleicht. Manche Szenen, gerade diese Anfangsszene, ich habe sie, glaube ich, auf meinem Skript, was ich mir während der Sichtung gemacht hatte, Kartenspiel bei Regen genannt, wo quasi Barry Lyndons Cousine und er Karten spielen und gerade auch in diesen Nahaufnahmen oder diesen Halbnahaufnahmen wirkt alles so verwaschen, so weich gezeichnet, wie so ein Blur-Effekt. Wäre das jetzt vielleicht ein Horrorfilm, könnte man sagen, irgendwie Traumebene, so dieses bisschen so Irreale. Das verliert sich dann ein bisschen in den anderen Einstellungen, aber gerade da wird da so eine schwülstige Romantik erzeugt in dieser Arrangierung seiner Cousine und ihm, und er hat dann ja, so würde ich mal behaupten, die ersten Kontakte oder die ersten sexuellen Kontakte mit seiner Cousine. Sie küssen sich, er darf ihr in den Ausschnitt fassen. Und wird da schon so ein bisschen zu gedrängt, jetzt mal so ein Mann zu werden. Aber das Ganze durch dieses Verschwommene könnte für mich auch, also ich könnte, wenn ich es überinterpretieren möchte, sage ich, er kennt seine, also natürlich kennt er seine Cousine und er mag wahrscheinlich seine Cousine. Na gut, er hat ihr dann ja auch das Band gegeben. Ich hätte jetzt die Szene hätte ich fast mit einem feuchten Traum assoziiert. Ah. Aber kann ja nicht sein, dadurch, dass er dann ja wirklich das Band von ihr hat. Also er hat nicht nur geträumt, dass er das Band bekommt, sondern er hat es dann wirklich. Von daher hat sich das gerade wieder verworfen. Aber ich war so, bin so auf dem Traum geritten. Schade. Nee, war nix.
Ja, aber wir sind zumindest der Erkenntnis ein Stück weit näher gekommen. Wir können zumindest was ausschließen, eventuell. Ja. Aber das ist schon richtig. Also ich finde das schon in einer gewissen Weise ganz, ganz cool, dass man eben diese Künstlichkeit in diesen Bildern ganz klar erkennt. Ganz, ganz angesprungen praktisch hat mich diese Erkenntnis in einem Shot gegen Ende des Films, kurz bevor Barry Lyndon, er trägt dann schon den Namen Barry Lyndon, von seinem Stiefsohn zum Duell herausgefordert wird. Da gibt es diesen Shot, wenn er in diesem Sessel schlafend sitzt und um ihn herum auch diese schlafenden Menschen. Und gerade der schlafende Mann auf der rechten Seite im Vordergrund, der sieht für mich einfach aus wie gemalt. Das sieht nicht nach einem richtigen realistischen Gesichtsausdruck aus, ne? Und auch, das Interessante ist ja auch, wenn der Stiefsohn, ich habe seinen Namen gerade leider nicht parat, das ist der, Lord Ballington.
Genau.
Lord Ballington. Wenn er ihm näher kommt und wir eher diese nahe auf oder diese zumindest halbnahe Aufnahme dann von Barry Lyndon haben, im Hintergrund bewegt sich immer noch nichts. Ja, es regt sich immer noch nichts. Ne?
Ja.
Es ist eigentlich nur das Gesicht von Ballington, was sich irgendwie bewegt, und auch Barry Lyndon selbst schaut so emotionslos zu ihm herauf. Ja.
Das ist wirklich eine herausragende Szene, das stimmt.
Ja.
Und da kann man vielleicht wieder erkennen, so Vorder- und Hintergrund. Also im Hintergrund ist zwar was zu erkennen.
Hm.
Jede einzelne Person hat ihren eigenen Gesichtsausdruck, die was über das Bild aussagt.
Hm.
Das heißt, diese Aussage des Bildes kann man sich eigentlich an den Figuren oder an diesen Hotspots des Bilds, kann man sich so selber zusammendichten, indem man mit dem Auge das Bild, sage ich mal, so abgrast und überall addiert sich so diese Intention des Bilds. Gerade an den Männern, irgendwie ein durchzechter Abend, alles ist so ein bisschen schwermütig, der kleine Sohn ist verstorben. Barry Lyndon gibt sich dem Alkohol hin und alles bricht so ein bisschen zusammen. Dieses ganze Kartenhaus, was sich Barry Lyndon und seine Mutter ja schon so ausgemalt hatten, ist so am Zusammenbrechen. Und dann kommt dieser Lord Bullington dann aus seinem hohen Hause wieder, sag ich mal, auf das Grundstück oder ins Anwesen und möchte jetzt, ja, Rache, Sühne. Aber ja, dieses Bild, das ist also wirklich symbolisch, daran kann man das ja auch, sag ich mal, so durchdeklinieren, wie so ein Bild in Barry Lyndon, im Film Barry Lyndon, wirken kann. Wirklich ein sehr, sehr schöner Shot.
Ja. Und diese Künstlichkeit ist halt sehr, sehr stilprägend für diesen Film, und es ist auch bezeichnend, dass wir jetzt schon sehr, sehr lange über die Ästhetik allein des Films gesprochen haben. Und ich möchte vielleicht, um dann auch mal vielleicht auf die Handlungsebene und die Interpretation zu kommen, möchte ich trotzdem noch mal einen kleinen Diskussionspunkt anregen. Und zwar sehen wir ja hier trotz allem keine Abfolge von Gemälden, sondern wir sehen ja immer noch einen Film. Und ich finde es interessant, dass dieser Film für mich während des Guckens auch so ein bisschen eine Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten oder mit dem, wofür verschiedene Kunstrichtungen prädestiniert sind, oder sich damit mit diesen Fähigkeiten auseinandersetzt in einer gewissen Weise. Ja? Also wir haben diese teils perfekt komponierten Bilder, diese Abfolge von Porträts, aber man muss auch sagen, wir haben nicht nur diese perfekt durchkomponierten Bilder, ja, wir haben auch zwischenzeitlich immer mal wieder so Einstellungen, die jetzt nicht so perfekt arrangiert sind, ja, wo wir vielleicht irgendwie sehen, wie Barry Lyndon mal irgendwo lang geht, und wir sehen vielleicht noch im Hintergrund irgendwie eine schöne Architektur oder so, aber es ist jetzt nicht das, was man gemeinhin auf ein Gemälde packen würde, ja, und das ist interessant, dass es eigentlich der Film schafft, oder auch durch die Bewegung der Figuren innerhalb des Bildraumes darzustellen, dass es der Film eigentlich schafft, diese Einzelbilder alle in einen Kontext hineinzusetzen, ja, eine Verbindung zwischen diesen Bildern zu schaffen, ja, durch die Handlungsebene, durch das Wiederholen von Figuren, gut, das kann man jetzt im Porträt auch machen, ja, aber durch die Bewegung auch und durch das immer Wiederkehren bestimmter Elemente und so, dass das eigentlich in einer gewissen Art und Weise etwas ist, was der Film im Großen und Ganzen vermag. Und gerade Bewegung darzustellen, das ist nochmal viel, viel intensiver. Auch innerhalb, ohne einen Schnitt zu setzen, Handlungen zu zeigen. Ja, wie jemand also tatsächlich sich da lang bewegt, sodass die Intention oder so, dass das, was im Bild gezeigt wird oder gewisse Handlungen, die in einem einzelnen Porträt gezeigt werden, dass die eben nicht nur vom Rezipienten erahnt werden können, sondern dass Film das tatsächlich zeigen kann. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Auseinandersetzung damit.
Dass Stanley Kubrick es quasi schafft, die einzelnen Gemälde, die ja dann als Sequenz verfilmt werden, die Leerstellen zwischen den Gemälden dann
zu füllen,
genau. Und zu verknüpfen und dann wirklich dynamisch zu machen.
Richtig. Ah, okay. Und das auch in einem Dialog, nicht nur auf der Bildebene oder der Bewegung innerhalb des Bildes, sondern auch durch den Erzähler, den du bereits angesprochen hast, durch die Musik auch und so, ja, durch diese ganzen atmosphärischen Elemente, die man noch reinpacken kann. Das ist dann was, was exklusiv der Film in dieser Zusammensetzung der verschiedenen Künste, Musik ist ja auch eine Kunst dann im Endeffekt für sich, in dieser Zusammenstellung eigentlich nur erreichen kann. Ja, das verschafft kein anderes Medium,
das stimmt,
das zusammenzubringen.
Und genau, also das wäre ein allgemeingültiges Merkmal, könnte man so sagen.
Genau, und die Literatur auch, denn du hast ja schon erwähnt, Barry Lyndon ist ja ein Werk der Literatur.
Genau,
ja,
das ist ein literarisches Werk. Ja, basiert auf dem gleichnamigen Roman von William M. Thackeray, glaube ich.
Genau. Ja, ich glaube, The Luck of Barry Lyndon heißt das Buch, ja. Also nicht ganz gleichnamig, aber ja, es geht sehr in die Richtung, ja. Ja, das Buch heißt, um mal vielleicht auf eine andere Ebene zurückzukommen, das Buch heißt The Luck of Barry Lyndon. Lukas.
Ja, das Glück Barry Lyndons,
das weiß ich noch. Hat denn Barry Lyndon so viel Glück?
Also er hat im ganzen Film auf jeden Fall an einigen Stellen Glück. Man könnte Barry Lyndon als Spieler bezeichnen, als Zocker, der gern alles auf eine Karte setzt, aber und der sich was traut, der vielleicht den Mumm hat, den viele Menschen zu dieser Zeit in der Gesellschaft, die den vielleicht nicht hatten. Aber wer spielt, kann auch verlieren. Und da kann man das kann man diesen Romantitel, sage ich mal, schon ähnlich wie den Erzähler als ein bisschen unzuverlässig ansehen. Also auch der Erzähler lockt einen gerne mal auf eine falsche Fährte und so auch der Titel. Alles in allem kann man, glaube ich, vorwegnehmen, dass Barry Lyndon eine tragische Geschichte ist mit einem tragischen Helden. Ist Barry Lyndon ein Held?
Das würde ich nicht sagen.
Also ist der Protagonist, er ist die Hauptfigur. Aber daran störe ich mich auch gerade, Barry Lyndon als Held zu bezeichnen. Nee.
Also ich würde sagen, in so dieser klassischen Definition des Helden, der im Prinzip über sich hinauswächst, um gewisse Aufgaben zu erfüllen, da würde ich nicht sagen, dass Barry Lyndon ein Held ist. Er ist für mich auch in meiner persönlichen Interpretation, ich weiß nicht, ob wir damit jetzt schon anfangen können, aber er ist für mich auch zu sehr Symbol, als dass er eigentlich ein eigens für sich psychologisierter Protagonist ist, muss ich sagen. Ich sehe schon, ich sehe ein zerknirschtes Gesicht.
Genau das. Also ich fand eigentlich, wenn wir nochmal zu A Clockwork Orange kurz gehen,
ja,
da fand
kann man, ich kann man nicht nur kurz gehen, da
ja,
gibt es mehr Züge, würde ich sagen.
Da wird es, glaube ich, jetzt etwas kontroverser. Denn ich fand bei A Clockwork Orange, da waren die Figuren, da war dieses Gesellschaftsbild, dieser Kosmos Clockwork Orange, war mir zu verzerrt. Also jetzt ganz subjektiv, war mir zu verzerrt, zu kunstvoll, als dass ich irgendwelche Sympathien mit irgendeiner Figur hätte hegen können. Natürlich diese ganzen politischen, gesellschaftlichen Kontroversen, Strömungen oder Ideologien oder Diskurse, die Clockwork Orange anspricht, die kann man alle irgendwie rezeptiv aufnehmen. Aber ich fand gerade in Barry Lyndon, fand ich dieses Lebendigsein, dieses da stehen Figuren, die aus Fleisch und Blut sind, die nicht einfach nur eine Maske sind, die nicht einfach nur als Allegorie im Bild stehen, die nicht einfach nur sage ich mal, eine politische Absicht verkörpern, sondern bei Barry Lyndon, also ich konnte mit Barry Lyndon mitfühlen. Also gerade am Anfang, so in dieser Liebesszene, er erste Mal verliebt, große Liebe, seine Cousine, die eigentlich schon irgendwo ein leichtes Mädchen ist, sich an jeden Typen ranschmeißt.
Ja.
Und das schafft vielleicht auch der Film Barry Lyndon mit Mimik, mit Gestik, in ruhigen Einstellungen trotzdem sehr viel auszusagen. Man wusste ganz genau am Gesichtsausdruck Barry Lyndons, der übrigens von Ryan O'Neill gespielt wurde, der das wirklich fantastisch gemacht hat, der auch ein sehr, sehr, sag ich mal, ästhetischer Schauspieler ist, der in die Zeit passt, der da von seinen Gesichtszügen her, von seinem Körper her, schon diese Rolle des jungen, aufstrebenden Helden hätte annehmen können. Dass es dann natürlich tragisch endet, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Aber ich fand gerade, okay, du sagst jetzt, Barry Lyndon könnte ein Symbol sein.
Ja.
Und das.
Erzähl ruhig zu Ende, ich werde dich nicht unterbrechen.
Okay, ich fand das wiederum zu psychologisiert, da man Barry Lyndons Handlung und dieses humanistische Moment in Barry Lyndon, seine Entscheidung zu treffen, vielleicht nicht am Ende, als er dann ins Bein geschossen wird, das verstehe ich auch nicht so ganz. Das ist dann schon so eine Art Widerspruch, die aber natürlich dann auch interessant wirken kann.
Dass er sich ins Bein schießen lässt, meinst du?
Genau, dass er sich ins Bein schießen lässt von Lord Bullingdon. Also nicht absichtlich ins Bein schießen, es war immer noch ein Duell, aber er wusste, ich nehme jetzt vielleicht einen Schuss in Kauf zu hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich fand die Figuren, die sind anders als in der Clockwork Orange, die sind einfach... ja, mit denen kann man sich identifizieren. Es sind auch ganz andere Motive, die die Figuren verfolgen. Also ich glaube, ein Motiv wie Liebe, Hass, Rache und so eine Melancholie und Trauer, dem kann man sich als sag ich mal, geneigter Zuseher, vielleicht auch als etwas unterhaltungssuchender Zuseher, dem kann man sich besser erschließen. Als jetzt bei Clockwork Orange, wo die Figuren für mich einfach kalt wirkten, unnahbar, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte, die ich auch gar nicht mochte, die ich unangenehm fand, die ich vielleicht fast sogar ein bisschen nervig fand. Da hat Barry Lyndon so eine Wärme ausgestrahlt in seinen Figuren. Egal, ob das jetzt eine eher ernstere Szene war oder eine schöne Szene. Ich fand, genau das war für mich die Stärke von Barry Lyndon im Vergleich zu A Clockwork Orange. Clockwork Orange, natürlich ein fantastischer Film, möchte ich gar nicht bestreiten. Aber gerade so aus meiner subjektiven Sicht fand ich diese als echte Menschen spielenden Figuren ganz interessant und sehr schön, dass das Ganze auch, sage ich mal, so einen emotionalen oder einen sentimentalen Wert beim Zuschauer erzeugen kann, anders als in der Clockwork Orange, der dann ja ein bisschen ein unangenehmer Film ist. Also da verstehe ich dich jetzt auch wiederum, weil du mir sagtest, bevor ich der Clockwork Orange überhaupt kannte, dass das kein Film ist, den man sich gerne anguckt oder dass man ein Film ist, mit dem man durchaus so ein bisschen so Bauchschmerzen verlassen kann, wo man wirklich so ein bisschen benutzt zurückgelassen wird.
Ja.
Du darfst gerne mir eingrätschen, blutgrätschen.
Also, ich würde dir in einer gewissen Art und Weise recht geben. Also, A Clockwork Orange ist auf jeden Fall oder bietet auf jeden Fall deutlich weniger Identifikationspotenzial. Mhm. Ne? Also, ich würde sagen, in A Clockwork Orange sind die Figuren oder gerade Alex DeLarge tatsächlich ist Alex DeLarge als eine Art Symbolfigur zu sehen, in der sich beides manifestiert. Also, dieses extreme Individuum und dann dieses extreme Eingliedern in die Gesellschaft, sodass kein Individuum mehr existiert. Mhm. Ne? Das ist interessant, weil in Barry Lyndon, und ich kann das alles unterstreichen, was du sagst, ich finde aber im Großen und Ganzen, es ist sehr, sehr kompliziert, das aufzudröseln.
Okay.
Ich würde dir auf jeden Fall recht geben damit, dass man sich mit Barry Lyndon sehr, sehr gut identifizieren kann. Gerade zu Beginn kann man das sehr, sehr gut nachfühlen, ja, diese ganze Liebesbeziehung, ja. Und auch dieses Dilemma mit seinem Sohn später, der da stirbt. Und es wird ja tatsächlich, das ist ja interessant, es wird ja im ersten Moment direkt etabliert oder in den ersten Shots direkt etabliert, dass das Vater-Sohn-Verhältnis in diesem Film eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also zum einen bei dem Tod von Barry Lyndons Vater. Zum anderen aber auch sehen wir Barry Lyndon das erste Mal richtig von nahem oder als Person in einem Shot mit seiner Cousine. Und dieser Shot beginnt mit einem, mit einer Einstellung, in der eine Skulptur von einem Baby gezeigt wird und dann zoomt die Kamera raus und dann ist links Barry Lyndon zu sehen und rechts ist die Cousine zu sehen. Also das Kind steht schon sehr, sehr stark im Vordergrund und es wird im Prinzip schon so eine Art Wunsch nach dem Vatersein etabliert in gewisser Weise. Ne? Es wird im Prinzip schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mich auch am Anfang gefragt, was soll dieses Kind jetzt? Wie passt das denn erstmal? Muss ich das weiter verfolgen oder so, diesen Gedanken?
Das stimmt, ja.
Und das ist ja dann ein Motiv, was dann später im Film, gerade wenn er Vater wird, gerade wenn er auch diesen, ich sag mal so, ungeliebten Stiefsohn hat, diese Beziehung zwischen den beiden, ein sehr, sehr großes Thema ist. Das heißt, hier findet schon eine sehr starke Psychologisierung von Barry Lyndon statt. Mhm. Oder von Redmond Barry, genau, wie er zu Beginn noch heißt. Genau, ja. Ich vergesse immer den richtigen Namen. Dieser Film ist aber in gewisser Art und Weise dann trotzdem auch eine gesellschaftlich durchaus politische Auseinandersetzung, meiner Meinung nach.
Würde ich zustimmen.
Und zwar gerade auch, und das würde zu dem passen, was wir von Full Metal Jacket und von A Clockwork Orange schon besprochen haben, wieder im Blick auf das, oder hinsichtlich des Blickes auf das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Das ist ganz interessant, denn wir sehen Barry Lyndon zu Beginn ja, wie er, du hast ja schon diese Szene erwähnt, wenn diese Militärparade da lang marschiert und diese ganzen Dorfbewohner da sind, ja. Mhm. Und der Erzähler uns, glaube ich, erzählt, dass er ja so gerne auch dazugehören würde, ne? Das heißt, eigentlich ist es schon sein sehnlichster Wunsch, sich in eine Gemeinschaft einzuordnen, ja, ein Kollektiv einzuordnen. Und das ist ganz interessant, das macht er dann nämlich auch. Und er wird ja dann auch, wenn er der englischen Armee beitritt später, zu diesem Kollektiv. Das ist ganz interessant. Es gibt diesen Shot, in der er zum ersten Mal richtig im Kollektiv gezeigt wird. Da fängt die Kamera bei Barry Lyndon an, während sie auf die französischen Soldaten zu marschieren, und geht dann raus und zeigt dann das ganze Heer, ja. Und das ist auch cool, weil das sind so Gemälde oder solche Bilder, die man auch aus diesen Gemälden dieser Zeit kennt. Nur richtet Kubrick in diesem Moment den Blick auf das einzelne Individuum. Mhm. Er lenkt sozusagen unseren Blick bereits zu diesem einzelnen Menschen hin. Und das ist etwas, was sich meiner Ansicht nach durch den gesamten Film in einer gewissen Art und Weise durchzieht. Das geht dann bei der preußischen Armee weiter. Es wird auch so ein bisschen auf diesen Gemeinschaftsgedanken, der wird auch so ein bisschen persifliert, dadurch, dass es ja scheinbar komplett egal ist, für wen Barry Lyndon jetzt kämpft. Ne? Ist jetzt keine gegnerische Partei oder so, ne? Aber es ist eine andere Uniform und eine andere Zugehörigkeit. Mhm. Und setzt sich dann fort mit dem Eingliedern in diese adelige oder in diese hochrangige Gesellschaft im Prinzip. Ja. Und die wird dann auch optisch durch diese Schminke und sowas, ne, durch das Puder auch gleichgesetzt. Ne? Und dahingehend finden sich eigentlich schon sehr, sehr starke Bezüge zu A Clockwork Orange, den ich, glaube ich, im letzten Podcast als den Film, wenn es um das Behandeln von Individuum und Gesellschaft geht, bezeichnet habe. Und das würde ich auch immer noch so sagen, weil der Film das in einer gewissen Art und Weise noch klarer rausarbeitet und sozusagen die Extreme beleuchtet. Und Barry Lyndon psychologisiert das alles, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde. Mhm. Barry Lyndon präsentiert uns im Prinzip einen Menschen, ein Individuum, das auf der anderen Seite aber auch kein Individuum sein kann, sondern das immer wieder in die Gemeinschaft flüchtet irgendwie und nicht so wirklich eine eigene Persönlichkeit zu finden scheint. Also beziehungsweise den Drang verspürt oder vielleicht auch so diesen gesellschaftlichen Druck verspürt, sich irgendwo einzufügen. Du hast, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, oder vielleicht war es auch in einem privaten Gespräch, dass wir eigentlich am reinsten wir selbst sind, wenn wir gerade geboren werden, wenn wir noch gar nichts von irgendwelchen anderen Gemeinschaften oder sonst sowas wissen. Ne? Da sind wir eigentlich wirklich wir selbst. Und je älter wir werden, je mehr wir kennenlernen, desto mehr versuchen wir uns irgendwo einzugliedern. Und das findet sich auch in diesem Film meiner Ansicht nach. Und das passt auch zu dem, was du gesagt hast, dass du dich mit Barry Lyndon sehr gut identifizieren konntest. Mhm. Denn ich habe schon das Gefühl, dass im Verlaufe des Films, gerade in dieser zweiten Hälfte, wenn er zu diesem höheren Kreis gehört, dass wir eigentlich von diesem Individuum immer weniger sehen, sondern dass er immer mehr diese Gesten vollführt, ja, und im Prinzip so
eine Maske.
Genau, und dann auch so über diese Witze von diesem alten Mann dann lacht und so, ne? Und das ist ganz interessant, ja.
Das stimmt. Also ich würde auch auf jeden Fall nicht abstreiten wollen, dass der Film durchaus als dass man also so eine Gesellschaftsstudie oder Milieustudie sehen kann, die wirklich in diese Kreise der Aristokratie oder den Weg in diese aristokratischen Verhältnisse darstellt, wie man dahin kommen kann, welche Wesenszüge man vielleicht aufbringen muss, welche Schachzüge man vielleicht anwenden muss oder dass man vielleicht auch halt einfach ein bisschen Glück haben muss, um dann vielleicht dahin zu kommen. Hm. Aber diese Entwicklung von diesem heißspornigen Jüngling zu diesem möchte gern noblen Schnösel, also das kann man ja wirklich so sagen, der Film lässt das ja durchaus zu. Die Spanne ist ja wirklich groß, diesen Weg, den Barry Lyndon bestreitet, der aber in seiner Fügung dann wiederum aus einem gewissen Opportunismus besteht, dass er sich der Situation immer anpasst und, sag ich mal, Werkzeuge erlernt, zu lügen, einen falschen Eindruck zu erwecken oder einfach, ja, so einfach andere Menschen vielleicht auch zu manipulieren oder in ihrem Eindruck auf die eigene Person zu täuschen. Diese ganzen Werkzeuge lernt er dann in den verschiedenen Armeen oder bei Chevalier Balibari, mit dem er dann irgendwie ja das Kartenspielen entdeckt und da irgendwie die Aristokratie bescheißt.
Das ist ganz spannend, dass eigentlich die Individuen in diesem Film immer so ein bisschen hervorscheinen, aber dass sie niemals wirklich richtige Menschen werden. Ja? Also ich finde ja gerade Chevalier de Balibari wird ja das erste Mal, wenn wir ihn sehen, sehr, sehr hervorgehoben. Ja? Mhm. Also wir sehen ja zum ersten Mal diesen Menschen mit diesem Puder und er wird auch durch die Augenklappe ganz klar als Individuum markiert. Ne? Und je weiter wir im Film fortschreiten, desto mehr sehen wir, okay, er gehört ja auch nur zu so einer Art Gruppe. Ja, er gehört ja auch nur irgendwo rein. Und also dieses Individuelle scheint immer wieder hervor, auch bei Barry Lyndon lustigerweise. Denn er kann ja auch dann im Adelskreis eben nicht seine Herkunft verbergen, sozusagen. Ne? Das heißt, es gibt ja da immer noch dieses Spannungsverhältnis zwischen diesem armen Menschen oder ursprünglich armen Menschen und diesem jetzt neureichen Menschen, wenn man so möchte. Was sich ja auch, das ist ein Spannungsverhältnis, was sich ja auch wieder, wie du vorhin schon schön angemerkt hast, im Titel widerspiegelt. Denn das heißt ja Barry Lyndon, wir haben ja im Prinzip die beiden Nachnamen. Das heißt, wir haben seinen bürgerlichen Namen aus den armen Verhältnissen und den Namen dieser Adelsfamilie Lyndon, zu der er dann gehört.
Genau. Und wir haben ja jetzt schon, sage ich mal, 10 Minuten oder 15 Minuten über die Psychologisierung von Barry Lyndon gesprochen. Ja. Und ich glaube, Georg Seslin oder Ferdinand Jung hat gesagt, also es steht in dem Wikipedia-Artikel, ganz profan, ich oute mich, da steht aber mit einer Fußnote zu der jeweiligen Literatur und da steht, glaube ich, drin, dass Barry Lyndon oder das, also wirklich die Figur Barry Lyndon zu einem Medium, zu einem Symbol oder zu einem Vermittler verkommt. Ja. Und damit, also damit tue ich mich wirklich schwer. Also ich halte viel von Georg Seslin, lese gerne seine Rezensionen oder Bücher. Aber das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, dass Barry Lyndon gar nicht so dieses Individuum ist. Ich finde schon, er ist ein Individuum. Er möchte sich aber eben in die richtigen Kreise einfach assimilieren und löst seine Individualität damit auf. Oder versteckt seine Individualität. Aber dass er dann ein Medium ist, was zwischen arm und reich irgendwie versucht, einen Spagat hinzubekommen. Ja, aber ich tue mich da schwer. Also ich, vielleicht ist es mein Problem, dass ich Barry Lyndon einfach zu sehr als Menschen sehe, als eben Symbol, als Figur, als Charakter in einem fiktiven Werk.
Ja. Ja, das würde ich auch gar nicht falsch sehen. Also ich finde, er ist durchaus beides auch in diesem Film. Und das ist ja dann im Gegensatz zu A Clockwork Orange beispielsweise, ne? Also wo die Figuren meiner Ansicht nach wo die Figuren meiner Ansicht nach eben rein als Symbole zu lesen sind. Und hier sehen wir eben, wie gesagt, wirklich einen psychologisierten Menschen innerhalb dieser Verhältnisse. Und dahingehend ist er schon irgendwo ein Medium, ne? Weil er aus diesen ärmeren Verhältnissen kommt und in die reichen, in die reicheren reinkommt und dann immer dieses Ärmliche dann doch immer oder dieses auch Aggressive, dieses Robuste, so dieses, man könnte auch so ein bisschen so leicht rassistisch sagen, dieses Irische, ne?
Ja.
Ne? Irgendwie so hervorsticht irgendwie, ne? Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass sich das dann, also es findet sich ja dann beispielsweise, wenn er sein, wenn er dann während dieser Zeremonie da seinen Stiefsohn angreift auf einmal, ne, was ja dann zur Folge hat, dass auch keiner mehr mit ihm sprechen möchte
von den Adeligen. Das ist dann so, sag ich mal, so der große Absturz oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, als er da auf seinen Sohn oder auf seinen Stiefsohn Lord Bullington vor versammelter Mannschaft einschlägt.
Ja.
Damit zerschlägt er dann, sag ich mal, sein Ansehen, was er sich bis dahin aufgebaut hatte, was aber trotzdem nicht gereicht hat, um, sag ich mal, einen Titel zu erringen auf illegalem Wege oder auf gekauftem Wege, der ja nicht aus adligem Hause kam.
Das ist auch ganz interessant, wenn wir mal über den Begriff der Freiheit sprechen. Ja, also das sind ja so Diskussionen, die wir auch heutzutage durchaus haben, ne? Dass im Prinzip finanzielle Freiheit im Prinzip Freiheit bedeutet. Das ist ja so eine Art Credo, was man oftmals denkt. Ja, ich bin Millionär, dann kann ich mir alles leisten und so und dann bin ich frei. Und das ist ja gerade in diesem Film wird es ja in gewisser Weise ad absurdum geführt, ne? Barry kommt ja aus, ich sag mal Barry, als wäre das sein Vorname. Ich mach das jetzt weiter so, ist mir komplett egal, könnt ihr euch danach in Kommentaren beschweren. So, also Barry kommt ja aus armen Verhältnissen und er hat ja schon festgestellt eben, dass dieses Finanzielle eine sehr große Rolle spielt. Ja, das war ja der Grund, warum er seine Cousine nicht bekommen hat. Jetzt ist er allerdings sehr, sehr reich, beziehungsweise seine Frau ist sehr, sehr reich. Ne? Mhm. Das ist ja ein wichtiger Punkt im Film, dass er in gewisser Weise abhängig von ihr ist. Und trotzdem scheint gerade dieser Reichtum ihn in dieser höheren Gesellschaft ja zu verpflichten. Ja? Es wird ja immer gesagt, er will sich dann oder er wollte sich wieder neue Ländereien kaufen, er stattet sich mit Luxusgegenständen aus. Es gibt dann eine Szene, in der er auch sich Gemälde anschaut. Ja.
Ja. Ne?
Also er wird dazu verleitet, mehr anzuhäufen, um eben einen gewissen Reichtum zu repräsentieren, auch nach außen, ja, damit die Leute überhaupt mit ihm sprechen. Und dann ist es ja lustigerweise, wenn diese etwas rüpelige, diese rüpelige Art in ihm hervorkommt, wenn er eben auf seinen Stiefsohn losgeht, dann wollen die Leute ja nicht mit ihm sprechen. Ja? Sobald sie also erkennen, dass er eigentlich nicht zu 100% da reingehört.
Ja.
Ja.
Genau. Ja. Würde ich komplett unterstreichen. Möchtest du dazu noch was sagen?
Gleich, aber mach erst mal.
Ja. Das bringt mich nämlich geradewegs zu meinem nächsten Punkt, der auch jetzt vielleicht ziemlich kontrovers werden könnte. Ich habe leider keinerlei Literatur oder Bestätigung gefunden, die jetzt mein Argument irgendwie unterfüttern könnten. Aber ich habe mich, wenn man diesen erzwungenen Karriereaufstieg so betrachtet mit Knall und Fall, habe ich mich erinnert gefühlt an Scarface oder There Will Be Blood, auch wieder dieser Mensch aus eher ärmlicheren Verhältnissen, der alles dafür tut, der auch, sage ich mal, sich selbst verleugnet, um monetären Reichtum, um sage ich mal, so einen gewissen Status zu erreichen, was dann aber wiederum scheitert, weil er es einfach nicht ist. Also diese Leugnung der eigenen Identität, sage ich mal, zur Anpassung oder zur Aneignung einer Scheinidentität oder vielleicht zu einer Maske, die aber nicht wirklich zu einem gehört, endet dann wie in Barry Lyndon, wie in There Will Be Blood, wie in Scarface, also von 1980 das Scarface.
Ja, das Remake von Brian De Palma.
Genau. Endet dann ja auch wieder in der großen Katastrophe. Während des Reichtums, während man so das Gefühl hat, man ist angekommen, da werden auf einmal wieder diese ganzen emotionalen Dinge oder diese ganzen sentimentalen, menschlichen Sachen wie Liebe, wie die eigene Frau, der Stiefsohn, wie so diese Zwischenmenschlichkeit, das verkommt alles zu nichts. Und dieser materielle Gedanke, dieses materielle Streben tritt in den Vordergrund. Man trinkt, man gibt sich Genussmitteln hin, man lebt in Saus und Braus, man gibt Geld aus, man gibt unnötig Geld aus, man verspricht anderen Leuten Geld, nur um sage ich mal, so ein kollektives Gefallen künstlich zu erzeugen. Und das hatte mich einfach an diese ganzen, sage ich mal, Mafia-Filme erinnert, die schon so einen Aufstieg und Fall charakterisieren. Und insofern könnte man ja vielleicht auch sagen, dass Scarface kam jetzt etwas später.
Ja, der Blatt auch.
Viel später, ja, natürlich. Ich weiß nicht, Citizen Kane ist ja auch so ein bisschen Aufstiegs.
Ja, durchaus, ja.
Ja.
Nee, ich könnte ihm durchaus was abgewinnen, auf jeden Fall.
Also gerade da hat es mich halt so erinnert. Gerade dann dieser abrupte Abfall. Also dieses schicksalhafte Scheitern, vielleicht auch dieses selbstverschuldete Scheitern, das hatte mich einfach an diese ganzen Film-Noir-Streifen erinnert.
Ich finde den Bezug zu There Will Be Blood relativ interessant, weil wir ja da lustigerweise auch eine Vater-Sohn-Beziehung im Zentrum haben. Ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe den lange nicht mehr gesehen. Was ist denn das Schicksal des Sohnes? Weißt du das noch?
Oh, also ich also der Sohn hat auf jeden Fall einen Unfall, als dann dieser eine Bohrturm in Flammen aufgeht.
Genau, ja.
Aber ich glaube, der erholt sich da wieder und sitzt dann im Rollstuhl oder so und wird ein Krüppel.
Genau, mehr so, oder weniger. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Bezug und interessant, aber das trifft auf Scarface genauso zu, dass wir ja zu Beginn noch einen arbeitenden Menschen sehen, ne, der dann immer mehr Bedienstete für sich arbeiten lässt.
Ja,
das sehen wir in Barry Lyndon auch. Du hast die Szene mit dem Holzhacken angesprochen und gleichzeitig ist er dann auch Diener von Herrn Balibari.
Genau, Laufbursche.
Genau, ja.
So, oder von Hauptmann Potzdorf.
Da genau,
ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Laufbursche.
Genau, ja. Gleichzeitig sehen wir dann in den späteren Einstellungen, in den späteren Szenen, wie er sich dann auch bedienen lässt. Ne? Es gibt da eine ganz, ganz klare Szene, wenn er sich rasiert und einer hält das kochende Wasser und der andere den Spiegel, ja. Was auch so ein bisschen symbolträchtig dafür steht auf jeden Fall, ja. Du wolltest was sagen.
Ja, die Szene in der Kutsche, das ist für mich auch so symbolisch für dieses, für diesen falschen Umgang mit seiner neu gewonnenen, mit seinem neu gewonnenen Reichtum oder seiner neu gewonnenen Ehre. Wenn er mit seiner Frau, Lady Lyndon, in der Kutsche sitzt, er pafft so eine Pfeife und sie sitzt eingepackt in irgendwelchen Pelzmänteln, sitzt ganz desinteressiert neben ihnen. Beide schauen eigentlich in das entgegengesetzte Fenster. Er schaut also bei sich von ihm aus gesehen rechts, aus dem rechten Fenster raus, sie aus dem linken. Und beide wirken so distanziert und haben überhaupt nichts miteinander zu tun, haben sich nichts zu sagen, sind eigentlich frisch verheiratet, haben einen Sohn. Oder sind die da frisch verheiratet?
Zumindest zusammen. Ich glaube, sie sind da
schon verheiratet. Ich glaube, die Szene davor ist, glaube ich, die Hochzeitsszene.
Ja, ich glaube auch.
Genau,
ja.
Und direkt nach der Hochzeit sieht man eine Einstellung, wie beide aus verschiedenen Fenstern gucken, sich nichts zu sagen haben. Er paffend auf der Pfeife, paffend mit der Pfeife seinen neuen Reichtum, seine neuen Möglichkeiten vielleicht so schon gedanklich sich ausmalt, so mit so einem richtigen Siegerlächeln oder mit so einem süffisanten Grinsen. Und seine Frau sitzt schon irgendwie genervt, vom Rauch genervt daneben, bittet ihn irgendwie, hört mal auf mit dem Rauchen. Und er pustet ihr das noch so ziemlich frech und so von oben herab ins Gesicht, auch wenn sich dieser ganze Reichtum ja aus den Rücklagen oder sag ich mal aus dem Geldschatz Lady Lyndons irgendwie säugt. Oder was dann nach dem Tod oder beim Tod Lady Lyndons ja auch wiederum nicht an Barry Lyndon gehen würde, sondern an den
Lady Lyndon Lord Bullingdon.
Nee, sie wollte sich vergiften, aber wäre sie gestorben, hatte ja dann die Mutter von Barry Lyndon schon mal so klar herausgestellt, wenn eure Frau stirbt oder wenn deine Frau stirbt, Barry, dann geht das ganze Vermögen an Lord Bullingdon.
Deswegen
beschafft ihr mal einen Titel.
Genau, den Lord-Titel.
Diese Szene zeigt einfach, diese Kutsch-Szene zeigt einfach diese Verblendung des Reichtums, dieses Größenwahnsinns, der halt auch in der Weepy Blood, Scarface, Citizen Kane oder so auftritt.
Das ist auch lustigerweise ein Punkt, an dem es einen gewissen Bruch in diesem Film zu geben scheint. Denn es folgen ja dann eine Reihe von Sequenzen, in der wir uns eigentlich nicht mehr so richtig mit ihm identifizieren können. Ne?
Ja.
Er schlägt ja dann seinen Sohn und so, ne? Also seinen Stiefsohn. Und er ist dann eigentlich sehr, sehr unsympathisch, könnte man vorsichtig sagen. Ne? Und das Interessante daran ist, dass wir nicht nur einen Paradigmenwechsel dahingehend finden, was unsere Sympathien als Zuschauer angeht, sondern wir sehen auch Perspektivwechsel. Wir haben eigentlich den ganzen Film vorher, sind wir nur Barry gefolgt. Es war ein sehr, sehr subjektiver Film eigentlich. Eigentlich war er in fast jeder Szene zu sehen. Ne? Und dann richtet sich der Fokus auf einmal auf Lady Lyndon, auf seine Frau, die ihn dann beobachtet aus der Entfernung oder die dann auch mal allein mit irgendwelchen Dienerinnen oder so gezeigt wird. Ne? Es gibt diesen Shot, in der sie fast nicht bekleidet in der Badewanne liegt, und um sie herum die Dienerin, die ja auch Konkurrentinnen sind, lustigerweise, ne, im Endeffekt dann für sie, ne, das wird ja auch ganz klar so angesprochen. Aber der Film kommt ja dann eine gewisse Zeit wieder in ein gewisses Wohlgefallen rein, wenn Barry sich dann so fürsorglich um seinen Sohn kümmert, ne, mit der Geburt des Kindes.
Genau.
Und dann bildet sich eigentlich auch so eine zusammengehörige Familie und es wirkt auf einmal so harmonisch, auch zwischen den beiden wieder. Ne? Und Lady Lyndon setzt sich ja dann auch gegen ihren eigenen Sohn für ihren Ehemann ein und so. Ne? Und das ist interessant, dass da eben auch mit der Geburt des Kindes, mit dieser Darstellung der Familie und mit dieser neu gebildeten Familie als Gruppe, könnte man sagen, als so eine Art Mikrogesellschaft oder Mikrogemeinschaft, eigentlich auch wieder ein Wechsel vonstatten geht. Und das ist ganz interessant, weil ich glaube, ich habe auch in der letzten Episode schon ein bisschen über Agnes Heller gesprochen und über dieses Spielen von Rollen. Und ich finde das, also je nachdem, in welchem gesellschaftlichen Kontext wir uns befinden, in welcher Gruppe wir uns befinden, desto mehr spielen wir andere Rollen und so.
Ja,
ne?
Ja.
Wir versuchen immer, uns irgendwie gewissen Gepflogenheiten anzupassen. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist Barry Lyndon, glaube ich, auch in einer gewisser Art und Weise sehr, sehr passend.
Mhm.
Denn dieser Film behandelt aus meiner Sicht, wenn wir es auch Film übertragen, in gewisser Weise auch das Schauspielern als Tätigkeit.
Mhm.
Denn das ist eigentlich das, was diese Figuren die ganze Zeit über machen. Barry ist am Anfang in dieser Dorfgemeinschaft, ist vielleicht noch so er selbst, aber um in diesem Rang da bestehen zu können, fängt er an zu schauspielern. Das findet sich ganz, ganz klar, wenn er mit Balibari zusammenarbeitet dann. Ne? Er bestellt ja dann seinem Vorgesetzten, diesem preußischen Hauptmann, bestellt er dann immer so falsche Informationen oder Informationen, mit denen er nicht viel anfangen kann. Und er lügt, ja, er täuscht richtig. Ja?
Ja.
Und dann, wenn er eben in diesen Adelskreis gehört, fängt er auch auf einmal an, diese Gesten nachzuahmen. Ja,
ja,
genau. Und diese
sich für Kunst zu interessieren.
Genau, ja. Ja. Das beginnt dann auf einmal. Er fängt dann an zu Schauspielern. Und eventuell findet das bei Lady Lyndon auch statt. Aber mir scheint eher auf einer unterbewussten Ebene.
Mhm.
Ja? Man könnte auch sagen, dass Barry vielleicht seine Rolle so gut spielt, dass er sie überzeugen kann, in gewisser Weise.
Aber da ist ja wiederum Barry Lyndon vom Pech verfolgt. Also so diese Ehe ist so langsam am Kippen, beide distanzieren sich so voneinander. Dann stößt dem Sohn was zu, fordert ja von beiden auf dem Sterbebett, dass sich beide nie wieder streiten, vertragen.
Ja.
Und dann kommt ja auf einmal Barry Lyndons Mutter daher und meint, du brauchst jetzt einen Titel und jetzt gehen wir auf große Titelsuche. Und da wird ja dieses ganze Vermögen dieser Familie Lyndon, sag ich mal, verpulvert, was ja dann auch wieder, sag ich mal, zu so einer kleinen Ehekrise führt. Lady Lyndon sitzt eigentlich nur noch am Tisch, nimmt die Schecks entgegen, unterschreibt irgendwelche Schuldscheine oder irgendwelche Darlehen. Und da hat dann eben Barry Lyndon halt auch wieder so ein bisschen Pech, was ja schon zu Anfang des zweiten Teils gesagt wird. Wir zeigen euch oder jetzt erzählt euch der Film die Geschichte, wie Barry Lyndon vom Pech verfolgt war, irgendwie, also sinngemäß.
Ja. Ich würde da ganz kurz mal reingeritscht, weil ich noch dazu was sagen möchte. Vielleicht, was mir eben noch eingefallen ist, dass ja diese Harmonie, von der ich eben gesprochen habe, dass die ja in einer Szene relativ klar auch herausgearbeitet wird, nämlich in der Szene, wenn wir einen sehr, sehr großen Zeitsprung, ich glaube von 7, 8 Jahren oder so haben und auf einmal auf dem Geburtstag von seinem leiblichen Sohn sind. Da haben wir ja die komplette Harmonie im Endeffekt. Ne? Wir haben dieses Bild von Barry, Lady Lyndon und dem Stiefsohn von Barry sogar, der dann so an ihrer Hand hängt.
Ja, er sitzt aber schon so ein bisschen griescremig.
Ja, er sitzt so griescremig da, ja. Aber rundherum ist eigentlich alles so fröhlich und so, ne? Und es ist so dieses Herstellen von so einer scheinbaren Harmonie, während wir vielleicht auch wissen, dass im Hintergrund irgendwo noch Konflikte, Kriege und so weiter toben, ja? Also dieses Erschaffen dieser harmonischen, idyllischen Illusion.
Genau,
die Illusion, dann, die dann wiederum gebrochen wird. Das ist ein Motiv. Ich möchte jetzt eigentlich möchte ich nicht auf irgendwas hinleiten. Aber das ist ja lustigerweise ein Motiv, was wir in sehr, sehr vielen Horrorfilmen durchaus sehen können. Wie ich finde, sehr stilprägend in John Carpenters Halloween, dass so eine herrliche Idylle erzeugt wird und diese Idylle dann gebrochen wird. In Nightmare on Elm Street zum Beispiel auch eigentlich, ne? Und dahingehend finde ich es ganz interessant, dass Stanley Kubrick danach einen Horrorfilm gedreht hat. Dass er das vielleicht in einer gewissen Weise, ich meine, da wird diese Idylle nicht so 100% herausgearbeitet, weiß ich nicht. Können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber reden.
Irgendwann.
Und aber das ist ja, ich meine, muss man das jetzt besprechen, ne? Aber in gewisser Weise ist das schon was in so einer gewissen Tradition des Horrorfilms schon irgendwie steht. Ne?
Ja. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass diese Gesellschaft, in der sich Barry Lyndon gerade aufhält oder diese Gemeinschaft oder dieses Gemeinschafts- oder Harmoniebild, dass das nicht von Dauer sein wird oder zumindestens, dass es da irgendwas Marodes oder irgendwas Faules gibt, was da so langsam vielleicht vor sich hinschwelt. Barry Lyndon sieht dann ja auch sehr komisch geschminkt aus.
Ja.
Er pudert sich dann ja auch mal weiß, die Haare.
Die Schönheitsflecken.
Ja, auch. Es wird alles einfach nur noch zu einer Maskerade. Und ja, wird vielleicht auch immer so ein bisschen abstruser und zeigt dann vielleicht auch so diesen langsamen Verfall, dieses etwas morbide.
Ja.
Aber,
wie so eine Leiche, ne?
Irgendwie, ja,
ja. Ja, ja, so weiß.
Genau, so komischen Orangetönen oder Rottönen im Gesicht, so ganz, also furchtbar geschminkt. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Also
genau.
Man sieht ja. Irgendwas. Muss da doch sein, auch wenn das erstmal so ein schönes oder eine schöne Aufnahme ist zu dem Geburtstag seines Sohnes.
Es ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich eine Maskerade, die sich in diesem Adel findet. Ne?
Ja.
Und das ist ganz interessant, dass wir eigentlich, oder ich kenne das auch persönlich aus meinem privaten Leben, wenn ich in irgendeinem Restaurant bin, was vielleicht ein bisschen feiner ist, nicht, dass ich oft in feine Restaurants gehe oder so, ne? Dass ich mich da auch irgendwie in gewisser Weise anders verhalte, ne? Irgendwie so ein bisschen vorsichtiger beim Essen bin und so, ne? Und dass wir eigentlich permanent diese Rollen spielen. Ein Film, kleine Filmempfehlung, aber das wird im letzten Jahr wahrscheinlich jeder mitbekommen haben. Ein Film, der das meiner Meinung nach sehr explizit rausarbeitet, ist eben Parasite, ne? Von Bong Joon-ho. Ja. Da sieht man ja auch, wie diese Menschen aus ärmlichen Verhältnissen sich dann plötzlich so diesen Gestus annehmen, sodass sie mit den, mit ihren Vorgesetzten auf einer gewissen Ebene kommunizieren könnten, so wie sie das zu Beginn des Films eigentlich nicht konnten. Ne? Da wären sie auf Ablehnung gestoßen. Und diese Form der Maskerade findet sich hier, glaube ich, auch ganz, ganz klar in Barry Lyndon.
Ja. Genau, also dazu muss man ja aber auch sagen, dass Barry Lyndon diese Fähigkeiten besitzt, sowas, sage ich mal, glaubhaft zu verkörpern.
Ja,
das wird, glaube ich, auch bei diesem Kartenspielabend als
welchem?
Chevalier Balibari das erste Mal mit diesem Prinz von
ja,
sonst, ich weiß, mit diesem sehr, sehr markanten, kantigen Gesicht spielt. Da wird ja schon gesagt, dass Barry Lyndon also jetzt so eine Rolle eingenommen hat als Diener, der aber so unter vorgehaltener Hand so ein bisschen den Chevalier beim Kartenspielen hilft und so ein bisschen als Adjutant zur Seite steht.
Auch mit diesen Kommunikationsmitteln, ne?
Ja.
Die ausgemacht wurden, lustigerweise. Genau. Ja.
Das zeigt ja schon so diese Gerissenheit und diese Anpassungsfähigkeit von Barry Lyndon, die dann aber, oder dessen Charakter oder dessen, sag ich mal so, angefressene oder dessen Verrohung kann man es auch nicht nennen, aber dessen anerzogene gesellschaftliche Attitüde in dieser einen entscheidenden sechsminütigen Szene auf einmal komplett verpufft. Also da sieht man dann bei dem Duell mit Lord Bullingdon, als sich beide gegenüberstehen, da ist dann überhaupt nichts mehr zu sehen von dem Entschlossenen, von dem ja Opportunistischen und von dem, sag ich mal, ja, für den Reichtum alles Tunden oder für die Ehre alles Tunden Barry Lyndon, sondern da, also diese Szene kann man natürlich in viele Ecken deuten, aber man könnte es vielleicht so als ergeben sehen. Er bricht zusammen unter dieser Maskerade, sein Sohn ist gestorben, die Frau wollte sich umbringen. Komm, Lord Bullingdon, mir ist jetzt alles scheißegal, leb dein Leben, ich gehöre hier nicht her, ich merk's, ich schieße jetzt statt auf dich auf den Boden.
Ja, das ist hoch. Das ist mega lustig, dass du die Szene jetzt ansprichst, weil ich wollte eigentlich gerade genau zu dieser Szene hinleiten. Also, um das mal so ein bisschen zu erklären, ne? Also jetzt nicht die Szene zu erklären, weil die bietet viele Deutungsmöglichkeiten,
ja.
Hast du auf jeden Fall recht. Ja. Aber um das mal zu erklären, es gibt ja dann dieses finale Duell zwischen ihm und seinem Stiefsohn, zwischen Barry und seinem Stiefsohn, zwischen Barry Lyndon und seinem Stiefsohn. Und es ist ja dann so, dass der Stiefsohn aus Versehen auf den Boden schießt, ne? Und das ist eigentlich eine interessante Szene. Also ich habe in der Literatur ein bisschen was dazu gefunden und habe gelesen oder die These gelesen, dass wir in diesem Moment eigentlich das einzige Mal sehen, in dem Barry tatsächlich eine aktive Entscheidung im Film trifft für sich selbst, in der er tatsächlich die Wahl hat. Also wir haben zu Beginn, wird er im Prinzip geleitet von seinen Gefühlen, ja, und er wird sozusagen geleitet von dieser Frau in einer gewissen Weise.
Ja.
Ihre Ablehnung führt dazu, dass er sich noch mehr anstrengt, ne, dass er sich diesem Mann noch mehr entgegenstellen möchte. Und dann wird er eigentlich von einer Station zur anderen mehr oder weniger geleitet, ja, und er ist so ein bisschen so passiv, ja. Und in diesem Moment, wenn sein Stiefsohn aus Versehen auf den Boden schießt, dann hat er eigentlich die Wahl, erschieße ich ihn jetzt oder schieße ich auf den Boden? Und
ja, das stimmt.
Ich möchte aber, ich weiß, du hast es gerade so ein bisschen schon angedeutet, aber ich möchte, dass du mir das nochmal erklärst, weil ich wollte dir die Frage stellen, warum schießt Barry eigentlich auf den Boden in dieser Situation? Also du meinst ja wegen dem toten Sohn auch.
Ja, und also ich glaube, es kommen da jetzt viele Sachen zusammen. Er hat sein Möglichstes getan, in diese Riege der Titelträger irgendwelche aristokratischen Titel aufzusteigen, hat eigentlich seine komplette Familie in den Sand gesetzt, hat das Vermögen in den Sand gesetzt. Lady Lyndon hatte einen Mordversuch unternommen, der scheiterte und seitdem sie halt einfach nur schwer krank war und dann eben mit dieser Krankheit zu schaffen hatte. Und dieses Kartenhaus, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, fiel so allmählich zusammen. Und man konnte auch Barry Lyndon in diesem Duell keinerlei Angst ansehen.
Ja.
Also es war schon ein relativ trauriges, aber dennoch entschlossenes Gesicht, das jetzt nicht noch bereit ist, den Stiefsohn seiner Frau zu töten. Er hat schon so viel Unheil angerichtet in diese Familie, hat das wahrscheinlich geflissentlich hingenommen, hat das hat es eingesehen, dass es vielleicht einfach nicht machbar ist und dass Lord Bullingdon jetzt einfach mal an der Reihe ist, weil er jetzt schon genug, er konnte vielleicht seinen Plänen nicht mehr nachkommen und dachte sich einfach so, Junge, bevor ich dir jetzt noch das Leben versau lieber meins, es ist schon versaut, ich erschieß dich jetzt nicht. Natürlich hätte er ihn erschossen, hätte er vielleicht noch so diesen letzten Haken gehabt, um vielleicht doch noch irgendwie in so einer Marder-Taktik vielleicht doch nochmal wieder so nach oben zu kommen. Aber macht er nicht. Aber da gibt es natürlich jetzt wieder tausende Deutungen, die man da anstellen könnte. Aber ich glaube, in dem Moment, das war so die Moment der Einsicht, der Erhellung, dass auch ein Mensch, der als Heißsporn anfing, und als fettgefressener, versoffener und nichtsnutz endete, dass er dann trotzdem nochmal in Ermangelung seiner Lage sich selbst nochmal so reflektieren konnte, in dem Moment, in dem er nochmal ja hätte seinem Tod gegenüberstehen können.
Ja.
Im Prinzip kann man ja auch Lord Bullingdon, der wirklich hässlich ist, der für mich so eine Mischung, also Klaus Kinski und Pennywise habe ich es, glaube ich, in einem Skript genannt.
Okay.
Der wirklich so dann vielleicht auch als Symbol des Todes stehen kann, der Sensenmann, der es dann in der Hand hat. Barry Lyndon sagt, mir ist es egal, was mit mir passiert. Ich werde keinen mehr töten, bevor ich aus diesem, solange ich nicht aus diesem Leben scheide. Lord Bullingdon, nimm mein Leben in die Hand. Du hast die Wahl, entweder lass mich leben, mach mich zum Krüppel oder töte mich.
Es gibt, also ich finde das plausibel auf jeden Fall, was du sagst. Es gibt auch durchaus noch andere Deutungsmöglichkeiten, dass er vielleicht auch von ihm erwartet, dass er auf den Boden schießt, dass es im Prinzip so eine Art Friedensschließen gibt, ne? Das, darauf deuten auch die weißen Tauben, die dann im Hintergrund immer fliegen und so. Ich habe aber noch eine andere These, die eventuell darauf hindeuten könnte. Ich habe ja währenddessen auch so ein bisschen anklingen lassen, dass ich auch denke, dass das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft in diesem Film sehr, sehr stark behandelt wird. Auch durch das Aufrufen des Themas der Schauspielerei durchaus, ne? Und die Vorgeschichte zu diesem Duell und das Verhältnis zwischen den beiden finde ich ganz interessant. Ich möchte das gar nicht mal so im Detail bearbeiten, weil wir nicht mal so viel Zeit haben, aber so einen kleinen Abriss zumindest geben, dass wir ja Bullingdon auch erst in diesen jungen Jahren als einen Heißsporn in gewisser Weise kennen. Also nicht Heißsporn, aber als einen Rebell, der sich dem nicht so ganz fügen möchte, der sich vor allem dem Vater nicht fügen möchte, der immer wieder geschlagen wird und so, ne?
Ja.
Und Barry verfällt ja dann in diese große Depression, dadurch, dass sein Kind stirbt. Und dieses Kind stirbt ja passenderweise durch einen Reitunfall, durch ein Pferd, was Barry ihm selbst gekauft hat. Also durch diesen Reichtum in gewisser Weise auch, ja?
Und mehr oder weniger durch seine Hand.
Genau, im Prinzip ja, genau. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Denn den erwachsenen Stiefsohn Bullingdon, ich vergesse immer, ich will immer Bullingham sagen, den erwachsenen Bullingham, der ist meiner Ansicht nach, wenn man sich das so ansieht, auch auf dem Weg, dieses Individuelle aus sich herauszutreiben und sich mehr in diese Gesellschaft einzufügen. Ich finde, das erkennt man allein an der Tatsache schon, dass er ihn zum Duell herausfordert, weil diese Duelle im Verlauf des Films, genauso wie die Kartenspiele, immer eine gewisse Zugehörigkeit zu irgendwas symbolisiert haben für mich. Also diese Duelle sind ja fast wie irgendwelche Riten gewesen, ja, die man dann aufführt, ne? Und wo man auch sagt, okay, ich gehöre zu dieser Gesellschaft, so machen wir das hier, ja? Es ist in gewisser Weise so ein Ritus.
Ja.
Und das zeigt, und dieses dadurch, dass er Ballington eben auch als diesen rebellischen Menschen kennt, der eben auch zu jemandem geworden ist, der diese Gestik, diese Praktik wieder aufruft, dass es dieses komplett freie Individuum wiederum nicht geben kann. Und das ist eventuell was, woran er scheitert. Ich glaube, das ist ein Grund durchaus, warum Barry auf den Boden schießt und in gewisser Weise den Ausgang offen lassen möchte. Das heißt, er erkennt in diesem Moment, dass auch er selbst niemals zu einem freien Individuum werden kann. Und es ist egal, ob er jetzt stirbt oder ob Ballington stirbt. Und deswegen überlässt er ihm die Wahl. Es ist im Endeffekt egal, aber vielleicht hat er noch so eine Resthoffnung, dass Ballington eben diesen Weg nicht geht und dass er es verweigert.
Okay.
Also ist eine These.
Dass er ihn nicht erschießt,
genau,
um ihn dann im Nachgang zu begnadigen und vielleicht weiter mit durchzufüttern oder um zu sagen, okay, wir sind jetzt ehrenvoll auseinandergegangen, geh bitte deinen Weg und tschüss.
Eventuell. Ist beides eine Möglichkeit. Aber ich glaube, selbst wenn Barry erschossen oder richtig getötet werden würde, ne, wird ja dann nur ins Bein geschossen. Ja. Ich glaube, selbst dann wäre es ihm fast egal. Hm. Wobei die nächste, tatsächlich so die nächste Szene wiederum dagegen spricht, weil er ja total traurig darüber ist, dass er sein Bein verliert. Ne? Also das er sagt ja dann, ja, oh Gott, ich will doch nicht mein Bein verlieren. Ne? Also das würde wieder dagegen sprechen. Aber ich finde, es ist kein eindeutiger Gegenbeweis, weil das natürlich auch eine Affekthandlung sein kann und er dann wirklich wieder so den Wert des Lebens irgendwie so wieder erkennt. Ja. Ne? Was er vorher in dieser ganz zentrierten Depression vielleicht nicht gemacht hat. Das wäre noch eine These, wenn man es auf dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft vielleicht ummünzen könnte.
Ja.
Dann, ne? Eventuell.
Das könnte auf jeden Fall zusammenpassen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich überlege nur gerade, oder versuche das gerade weiter zu spinnen, ob Barry Lyndon oder ob Barry Lyndon seinen Tod in Kauf genommen hätte. Ich versuche gerade drüber nachzudenken, wie du schon sagtest, so dieser letzte Ankerhaken, ich erschieße jetzt Lord Bullingham?
Ballington.
Ballington.
Wie kannst du diesen Namen dir nicht merken? Um Gottes Willen, Lukas. Bist du denn überhaupt nicht vorbereitet?
Ballington, ich hab's
Ballington mir aufgeschrieben. Ja, ja.
Übrigens gespielt von Leon Vitali.
Auch,
Nur so nebenbei.
Der Erwachsene, ja.
Genau. Was er sich davon erwartet hat. Also natürlich gibt es da viele Deutungshypothesen. Gerade zu der Szene kann man im Internet, es gibt natürlich nicht viel, wie wir schon am Anfang gesagt hatten. Aber es stürzt sich dann natürlich viel auf diese wirklich sechsminütige, sehr symbolische Szene.
Wobei ich mal ganz kurz einhaken möchte. Das ist interessant es gibt nicht viel. Ich finde schon, dass es relativ viel gibt. So. Ich habe schon das Gefühl, dass dieser Film in einer gewissen Filmliebhaber-Community schon sehr, sehr hoch angesehen ist. Allerdings eher jetzt so im öffentlichen Diskurs nicht. Also wenn man jetzt über jemandem auf der Straße irgendwie sagt, Stanley Kubrick, da fällt ihm dieser Film nicht unbedingt zuerst ein, würde ich sagen. Ja. Vielleicht eher Shining oder Clockwork Orange.
Ja.
Aber ich finde, unter Filmliebhabern gibt es ja schon relativ viel, auch an YouTube-Essays und so ein Kram und Texten, finde ich.
Ach so, okay.
Durchaus, ja.
Da habe ich, also auf YouTube hatte ich nicht geschaut, ich habe nur mal im Internet geschaut, ob es da irgendwelche Kritiken gibt aus irgendwelchen Zeitungen. Da gibt es schon ein bisschen was von der Zeit, aber glaube ich halt von 1976 oder so.
Ja, ja.
Die sind dann wirklich halt schon wirklich steinalt.
Damals so zeitgenössische Kritik.
Genau, aber so aus dem aktuellen Filmdiskurs ist der Film eigentlich draußen. Es wurde vielleicht nicht alles über den Film erzählt, er wurde vielleicht ein bisschen vergessen.
Aber das war nur so ein kleiner
Trailer. Genau, nee, ich hatte das ich würde da deine These dahingehend zu dem Duell auf jeden Fall bestätigen. Ich habe gerade nur danach gesucht, was es noch für Theorien hätte geben können. Aber ich glaube, wir haben jetzt da schon alle abgedeckt. Als welches Symbol diese Szene hätte stehen können. Auf jeden Fall sehr symbolträchtig. Da muss man sich vielleicht auch so ein bisschen in Ikonografie auskennen.
Ja, absolut.
Also es ist ja irgendwie Stroh auf dem Boden, aber trotzdem so diese sakralen Elemente und
kreuzförmige Fenster.
Dieses Schiffdach.
Genau, ja.
Und Stroh und Kirche verbinde ich halt immer irgendwie mit Jesus
und
im Stall.
Absolut,
da wird es dann halt immer so.
Vielleicht ist damit auch die Geburt eines neuen Menschen, eines neuen individuellen, reinen Menschen
das
gemeint.
Das könnte sein, ja. Na?
Aber das wäre, ich finde, dafür gibt es nicht genug Indizien, weil wir haben auch keine Frauenfigur in der Szene. Aber das ist stimmt, eventuell, naja.
Und ja, der Film endet dann natürlich, sag ich mal, in so einem kleinen Krankenhaus mit Barry Lyndon und seiner Mutter in so einem kleinen Gehöft in einem Dachgeschoss. Er wird dann natürlich mit so einer kleinen Rente abgespeist.
Und ist wieder abhängig von der Frau, von der Unterschrift der Frau,
genau,
ganz wichtig. Ja. Wie er eigentlich den ganzen Film über hinweg von Frauenfiguren abhängig ist.
Aber was ich da dann nochmal ein bisschen indifferent fand, ist, dass die Frau beim Unterschreiben dieses Schecks oder beim Unterschreiben dieser Rente, dass irgendwie 500 an Barry Lyndon jährlich gezahlt werden, dass sie dann nochmal kurz in so einem Tagtraum verfällt und nochmal so kurz einen ganz melancholischen, gläsernen Blick drauf bekommt.
Ja.
Also scheint ja dann auch durch sie, also sie hat viel durchgemacht, genauso wie Barry Lyndon, genauso wie alle Anwesenden der Familie, aber trotzdem schien da noch so etwas Sehnsucht durch, dass es da doch irgendein menschliches Moment gab in dieser Beziehung, die ja vordergründig nur eine Maskerade war, um jetzt, sag ich mal, irgendwas nach außen zu verkörpern, was man eigentlich gar nicht war. Aber so dieses Echte, dieses Nackte kam nochmal in diesem letzten Blick von Lady Lyndon raus, die ja dann doch noch irgendwelche Gefühle oder zumindest innerhalb dieses Traums, dieses Tagtraums, dieses Innehaltens beim Unterschreiben dieses Schecks nochmal so ein bisschen gehegt hatte, was nochmal so aufflammte, weil ja sie auch im Prinzip nun eine gebrochene Frau ist, Kind verloren, Mann verloren, schwer krank.
Absolut.
Und wird eigentlich nur noch geschröpft und ihr Sohn, Lord Bullington, und ich glaube der Pastor, der Reverend, saßen daneben wieder mit einem Stapel Schecks und sie verkommt eigentlich trotzdem noch, wiederum ist zwar am Leben, lebt nicht gut, ist aber trotzdem wieder so diese Mail-Kuh, unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben. Und man könnte das Gefühl haben, dass Lord Bullington zwar Barry Lyndon stürzen wollte, weil er meinte, er ist nicht der Vater, er ist irgendwie ein Hochkömmling, der hier nicht hergehört. Aber in der Szene wirkt es so, als ob Lord Bullington auch nicht besser ist.
Absolut, genau.
Als ob dieses Rad wieder von vorne losgeht, dass die Frau, das Reichtum, das Macht, das dieses nach außen publizieren, wieder im Vordergrund steht und wiederum nur Geld, Ansehen und Macht Säulen sind.
Das war ja meine These, die sich in dieser Duellszene kommentiert. Ne? Also auf jeden Fall, das würde ich auch so sehen. Man kann das natürlich auch noch psychoanalytisch deuten, ne? Der Kampf des Sohnes gegen den Vater um die Gunst der Mutter und so weiter.
Ach so.
Interessant dabei ist, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde es jetzt auch langsam dabei belassen, wenn du nichts anderes mehr hättest.
Also ich hätte nichts mehr. Ich denke mal, das war jetzt auch nochmal ein guter Punkt, auf jeden Fall auf das Duell einzugehen und vielleicht auf diese letzte Szene mit Lady Lyndon.
Wir haben auf jeden Fall gemerkt, man kann unendlich über diesen Film sprechen. Wir haben ganz, ganz viele Aspekte, ist auch beim dreistündigen Film sehr schwer, ausgelassen. Wir sind zum Beispiel gar nicht auf Lieschen eingegangen, die ich auch eine sehr, sehr interessante Figur finde.
Ja,
ich glaube, Barry Lyndon ist ein Film, du kannst nur den Rahmen komplett sprengen. Es ist wirklich hochkomplex, hochinteressant und einfach ein wunderschöner Film. Ich muss auch wirklich sagen, nach dem Gucken, einer meiner Lieblingsfilme von Stanley Kubrick.
Ich werde den mir auch gerne nochmal anschauen, zumal der Score ja kein eigens für Barry Lyndon in komponierter Score ist, sondern so eine Kompilation, so ein Album, was da immer wieder abgespielt wird aus verschiedenen klassischen Stücken von, weiß nicht, Bach, Schubert, Händel oder irgend sowas, die wirklich dort sich sehr, sehr eindrucksvoll in die Zeit, weil sie da auch genau reinpassen, einfügen und auch, also ich habe das jetzt eigentlich die letzten Tage, saß ich in der Bibliothek an meiner Masterarbeit und habe nebenbei diese Stücke gehört, was mir ein sehr, sehr wohlig warmes Gefühl gegeben hat, bei dem ich mich sehr, sehr gut konzentrieren konnte. Das nochmal vielleicht so als kleine Notiz am Rande, falls man mal emsig irgendwie an
selbst Masterarbeit
arbeitet. Genau. Ja. Einfach mal den Musikstücke Barry Lyndons hören und dann geht das wie von selbst.
Ja. Also, wenn du nichts absolut Wichtiges noch hättest, was du noch besprechen möchtest, dann könnten wir es hierbei fürs Erste belassen?
Ich würde einfach sagen, dass ich mich auf die nächste Folge schon mal freue. Wir
auf jeden Fall.
Wollen noch nicht sagen, um welchen Film es gehen wird. Es steht eigentlich schon fest?
Eigentlich steht es, ne, wir können es eigentlich auch sagen, oder?
Dann können wir es sagen.
Also, wir können zumindest, ich bereite das mal für dich vor, damit du den Titel dann nennen kannst. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir in der nächsten Folge weiterhin bei Stanley Kubrick bleiben werden. Wir werden, ich glaube, das haben wir auch schon öfters gesagt, wir werden nicht absolut jeden Film von ihm besprechen, aber so 2-3 Folgen vielleicht, je nach Laune, bleiben wir auf jeden Fall noch dran. Also ich würde sagen, mindestens 2 noch. Ob wir einen dritten noch nachschieben, werden wir dann sehen.
Gucken wir mal.
Und die anderen kann man dann währenddessen vielleicht auch, wenn es thematisch irgendwie passt, besprechen.
Genau.
Auf jeden Fall ist der Titel des Filmes, den wir in der nächsten Folge besprechen werden, auch in dieser Episode bereits gefallen, Lukas.
Wir werden uns nämlich mit Stanley Kubricks einzigem Horrorfilm beschäftigen, The Shining aus dem Jahr 1980, also 5 Jahre später als Barry Lyndon. Das wird der nächste Titel unserer neuen Folge sein, unserer neuen Folge.
Genau, das wird die nächste Folge, The Shining. Ein Film, zu dem es ja interessanterweise im letzten Jahr ein Sequel gab.
Das stimmt, ja.
Was leider nicht ganz so gut weggekommen ist wie Stanley Kubricks Horrorfilm. Ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen und persönlich relativ wenig Lust gehabt, da Geld für auszugeben. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal nachholen bei irgendeinem Streamingdienst oder so. Aber hat mich jetzt nicht so gepackt.
Aber genau deswegen beschäftigen wir uns ja mit dem Original.
Genau, wir beschäftigen uns mit Stanley Kubricks Shining. Das wird eine ganz, ganz fantastische Episode.
Ja.
Wir verabschieden uns bis daher, sagen Tschüss und wünschen euch viel Spaß beim selber Sichten von Barry Lyndon.
Genau, viel Spaß, auf Wiedersehen.